Cade Johnson here from South Dakota State University, the Jackrabbits. You're currently listening to Upside, the fantasy football podcast, Christian and Raphael. Tune in, great show, great content. Give it a listen, guys.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael. Leider sind wir einen Tag verspätet, beziehungsweise, wenn ihr sowieso nur den Podcast hört, wahrscheinlich nur ein paar Stunden verspätet. Das liegt daran, dass ich krank bin, bis eben noch gepennt habe, gestern auch den ganzen Tag gepennt habe und jetzt so ein bisschen über Fantasy-Football reden. Was kann den Heilungsverlauf beschleunigen als das? Da werden Endorphine frei, das glaubt ihr gar nicht. Deswegen let's go, aber deshalb ein bisschen verspätet. Und bevor wir loslegen, Raphael, ich habe mir tatsächlich lange überlegt, ob ich den Podcast nutzen soll, um hier das Ganze anzusprechen. Aber es hat mich tatsächlich das Wochenende sehr bewegt. Und da ich kein emotionaler Mensch bin, dachte ich mir, Mensch, das hat was zu bedeuten, Christian. Dementsprechend muss ich oder will ich diese Plattform nutzen, um Mike Teglia einfach zu gedanken. Die Fantasy-Welt ist ja komplett quasi am Trauern. An den vielen Tribet-Videos sieht man eben auch, was er für einen Stand in der Szene hat. Und mir war es vor allem wichtig, auch Mike Teglia nochmal bei Upside Fantasy zu gedenken. Also Mike Teglia, Tags von den Fantasy-Pros, für diejenigen, die ihn nicht kennen, hat mich auf meiner, ich sag mal, professionellen Fantasy-Reise immer begleitet, seitdem es den Fantasy Pros Podcast gibt und alles, habe ich die gehört und die haben dazu beigetragen, dass ich mich im Fantasy eben so ein bisschen professionalisiere und das Ganze aktiv betreibe mit was weiß ich wie vielen Ligen. Habe alle seine Podcasts gesuchtet und sonntags auch immer Start Sit Advices geguckt, gehört und was mich besonders erfreut hat, war, dass er wirklich bei DMs auch immer hilfsbereit war, obwohl ich ja nur einer von wahrscheinlich 20.000 Leuten war, die ihm geschrieben habe. So zumindest war immer mein Gefühl, dass er sich für jeden irgendwie Zeit nimmt. Es war immer so, als würde man ihn irgendwie schon Jahre kennen, auch wenn ich ja überhaupt keinen persönlichen Kontakt mit ihm hatte. Das war wirklich sehr erstaunlich. Er hat mich auch inspiriert, dann den Fantasy-Football-Podcast zu machen. Und mein Leitsatz war tatsächlich immer so, sei so wie Mike Teglia. Was würde Mike Teglia machen, habe ich mich des Öfteren schon gefragt. Und von daher, Ruhe in Frieden, ist ja an Covid jetzt gestorben. Und von daher nochmal hier im Podcast Gedanken an ihn.
Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, als Fantasy-Podcast hat man auch irgendwie so die Pflicht, da auf jeden Fall auch mal diesen Link, diesen GoFundMe-Link durchlaufen zu lassen hier im Podcast. Ich hau den auch gerne mal in die Beschreibung rein. Ich lasse den mal hier durchlaufen als Ticker. Habe ich auch am Sonntag schon gemacht. Ich habe das so formuliert auf Twitter, dass wir der Familie auch was zurückgeben können, was all die Jahre der Tags für uns getan hat, für die Fantasy-Welt. Und ich kann da nur so aus eigenen Eindrücken von, in letzter Zeit sind bei mir auch ein paar ein Arbeitskollege zum Beispiel ist verstorben, im näheren Umfeld sind ein paar Leute leider verstorben, ich kann da nur sagen, also wenn man die Familie supportet, tut man auf jeden Fall einiges. Geld ist nicht alles, ne, klar, aber da hat die Familie auf jeden Fall ein paar Sorgen weniger, wenn sie vielleicht durch die Fantasy-Community ein bisschen Support bekommt durch ein paar Geldspenden. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn er ein paar Euros übrig hat, dass er da vielleicht ein bisschen supportet. Und schöne Worte auf jeden Fall und Ruhe und Frieden auf jeden Fall.
Genau, danke dafür. Dann, ich werde ein paar Injuries verkünden. Es gibt auf Twitter den Doktor, wie heißt er? Du hast ihn eben noch gesagt, Jesse.
Jesse Moss, ja. Also ich bin ja immer bei genau. Inside Injuries, aber Jesse Moss kennen wahrscheinlich viele. ist auf jeden Fall so ein kauziger Vogel auf jeden Fall. Aber ist ganz entertaining, ne? Wie Amis halt so sind.
Ja, genau. Ich bin vor kurzem tatsächlich erst auf ihn gestoßen, deswegen und fand's sehr interessant. Der hat schon ein paar Unlikelies für Woche 4 rausgehauen und das sind CMC, Josh Jacobs, James White, Sterling Shepard, Darius Slayton. Die sind so unlikely to play. Wir werden natürlich am Samstag auch nochmal drauf eingehen, wer dann eben nicht spielt und wer spielt. KJ Hamler hat sich das, ACL ist Kreuzband, ne? Hat sich das Kreuzband gerissen. auf jeden Fall ein Band im Knie, wenn es nicht das Kreuzband ist, und ist Saison aus damit. Ja, das sind so die wichtigsten, die ich rausgeschrieben habe. Ansonsten für Start-Sit-Entscheidungen, wie gesagt, stay tuned, am Freitag gibt's dann ja noch alle Verletzungen, die uns bis dahin beschäftigen. Dann würde ich auch direkt zu den Recaps übergehen, Raphael. Mhm. Und wir fangen an mit Chicago Bears at Cleveland. Und du darfst gerne anfangen mit deinem Take, weil ich jetzt schon wieder geredet habe.
Ja, das ist, glaube ich, das erste Spiel, wo ich mich frage, wer draftet eigentlich die Spieler? Weil ich das nicht verstehen kann, dass Justin Fields einfach nicht stattgefunden hat. Ich kann mir nicht erklären, warum Matt Nagy also so gar keinen Weg gefunden hat, Justin Fields irgendwie einzubinden. Ja, also ich meine, 6 Completions bei 20 Versuchen, 68 Yards geworfen, 3 Carries für 12 Yards. Also spätestens da frage ich mich, da muss man doch auf irgendwas kommen, dass man RPOs einbindet, Design to Runs einbindet. Hat uns natürlich alle komplett enttäuscht im Fantasy, 3,9 Fantasy-Punkte gemacht. Kann es nicht verstehen, aber lassen wir das. Demzufolge haben natürlich alle anderen auch richtig reingekotet. Ne? Montgomery, 10 Carries, 34 Yards, 2 Receptions, 6,5 Fantasy-Punkte. Allen Robinson, Darlene Mooney vor allem auch gar nicht stattgefunden, nur eine Reception. Ich glaube, was die Leute am meisten bewegt, abgesehen, ne, davon, dass wir wahrscheinlich jetzt stundenlang und vor allem du stundenlang über Matt Nagy reden möchtest wahrscheinlich, was machen wir mit Allen Robinson? Der hatte wieder nur 2 Receptions, 27 Yards, immerhin 6 Targets. Nächste Woche gegen Detroit, danach die Woche gegen Las Vegas Raiders. Ist das für dich ein Buy-Low-Kandidat oder sagst du, wow, okay, also die Offense sah so scheiße aus, da will ich erstmal keine Shares haben, oder sagst du, ey, okay, die erste Woche jetzt mit Justin Fields war vielleicht nicht so gut, aber ich meine, was Trainer wenigstens machen, ist, dass sie irgendwie recappen vom Spiel und ein bisschen adjusten. Glaubst du, dass gegen Detroit anders aussehen wird und dass Allen Robinson auf jeden Fall trustworthy ist und dass man ihn billig kaufen soll, oder bist du eher off?
Ich bin da eher off und jeder weiß, wie sehr ich Allen Robinson mag. Ich bin da einfach off, weil Matt Nagy also der ist im Moment tatsächlich einer der Bottom 5 Coaches für mich in der NFL. Der ist ja, also in einer Gruppe hat Buff Sol, auch ein Bekannter aus der Community, geschrieben, Matt Nagy ist Gase 2.0 und ja, das kann man fast schon so stehen lassen. Du hast es gesagt, In-Game-Adjustments hätten stattfinden müssen bei 55% Pressure Rate. Hat er einfach nicht gemacht. Von daher einfach, ich hatte so ein bisschen das Gefühl auch, dass er einfach partout sein Scheme nicht ändern will und zeigen will, dass es richtig war, Andy Dalton zu starten. Also, was ja eigentlich, keine Ahnung, wenn ich schon diesen Gedankengang habe, dann zeigt es mir irgendwie, irgendwas stimmt mit diesem Coach nicht. Ich habe mich auch tatsächlich richtig dafür geschämt. Ich habe ja überall Fields und Mooney angepriesen und gesagt, startet die. Und im Nachhinein muss man tatsächlich auch sagen, das ist so ein Beispiel für, da war der Prozess auch ein bisschen falsch, ne? Und ich habe mich von meinem Hype irgendwie so ein bisschen übermannen lassen. Man hätte das Risiko, was mit Nagy dann mit sich bringt, auch tatsächlich schon erahnen können, ne?
Es ist schon mal super schwer, Spieler zu evaluieren, ne? Und Zahlen zu evaluieren und dann zu projecten auf den Spieltag, was dann passiert. Wie schwer ist das bitte, Coaches zu evaluieren, was die vorhaben? Also das ist ja fast unmöglich. Ja. Von daher weiß ich nicht, ob der Prozess da so schlecht war. Also für mich hatte der einen easy Rushing Floor von mindestens 50 Yards am Boden. Mindestens einen Rushing Touchdown. Weißt du, ich meine, da hast du schon locker 11, 12, 13, 14 Punkte als Floor. Also von daher war der Prozess für mich komplett richtig. Meiner Meinung nach konnte man nicht damit rechnen, dass er einfach 9 Sacks fängt. Okay, vielleicht konnte man damit rechnen, dass er vielleicht 5 Sacks fängt oder sowas, ja, wegen der O-Line. Aber dass es so eine Shitshow wird, ich glaube, damit konnte man nicht rechnen. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass ich die nächste Woche wieder starte gegen Detroit. Ich meine, Detroit ist so eine kleine Überraschung dieses Jahr, ne? Haben ja fast gegen die Ravens gewonnen. Durch diesen historischen Field-Goal-Try dann noch verloren. Aber gegen Detroit, ich neige fast schon dazu, den wieder als Streamer zu nennen. Und für mich ist Allen Robinson ja eher ein Buy-Low-Kandidat, weil das Schedule sieht jetzt schon ein bisschen schöner aus. Ich weiß, die Targets waren jetzt nicht so extrem dann. In der ersten Woche 11 Targets, zweite Woche 4 Targets, dritte Woche 6 Targets. Aber Detroit, Las Vegas, das sind schon zwei sehr, sehr, sehr schöne Matchups. Und also ich würde da eher auf Buy-Low gehen.
Ja, okay. Da, also bei Robinson immer noch jetzt, ne?
Mhm.
Ja. Da bin ich so ein bisschen raus. Also, bei Low nicht, aber ich würde ihn halten, wenn ich ihn habe. Ich würde ihn jetzt nicht für auf Teufel komm raus verkaufen. Ich erwarte da immer noch mehr von ihm als das, was er bisher gezeigt hat. Also, ganz klar. Das ist ganz klar, genau. Aber gehen wir weiter auf die andere Seite. Wir sind bei Cleveland und ja, OBJ ist zurück, ne? Siebtbester Whopper, aller Wide Receiver in Woche 3. Die siebtmeisten Air Yards natürlich dann auch. Ja, war ganz gut, würde ich sagen. Also OBJ, was sagst du zu ihm? Du warst ja immer so ein bisschen kritisch, weil sie einfach das Run-First-Team sind.
Ja, Landry ist ja nicht dabei, ne? Also von daher war ja klar, dass der jetzt den höchsten Target-Share bekommt. Und ich hatte den auch in der Start-Shit-Show sehr oft genannt, auf jeden Fall, weil ich davon überzeugt war, dass der viele Targets gesehen hat. Dafür war es eigentlich immer noch nicht so gut, ne? Aber geben wir ihm auf jeden Fall noch eine Woche Zeit, kommt er von einer relativ schweren Verletzung zurück. Aber ja, 9 Targets ist das, was ich sehen möchte. 5 Receptions, 77 Yards. Das war schon okay. Ist für mich ein Every-Week-Starter, solange Landry out ist. Und da muss man halt Matchup-wise gucken. Aber ich bin immer noch nicht all-in, was ihn angeht. Aber ja, schön zu sehen, dass er zurück ist. Sah auch ganz smooth aus. Hat ja auch eine richtig geile, einen richtig geilen Catch gehabt an der Sideline. War zwar out of bounds, aber der Catch war richtig krass. Also von daher, OBJ, da erwarte ich schon noch einiges. Hat auf jeden Fall Upside. Backfield, Kareem Hunt, erste richtige Killerwoche, ne? Da war auch wieder bei der Start-Sit-Show Kareem Hunt aufstellen. Da habe ich immer gesagt, ey, der ist jede Woche ein Flexer, weil der einfach ein guter Running Back ist. Und genau das hat er gezeigt. Ne? 10 Carries, 81 Yards, 1 Touchdown, 6 Receptions, 74 Yards, 24 Fantasy-Punkte. Der ist ein Every-Flexer mit Upside, weil er einfach gut ist. Und ja, Nick Chubb, 22 Carries, 84 Yards, kein Touchdown, nur 8,4 Fantasy-Punkte. Aber Nick Chubb startet hier natürlich jede Woche und Kareem Hunt ist ein geiler Flexer.
Ja, das kann man so stehen lassen. Ich muss die Titans noch besprechen, weil ich ja gesagt habe, startet Njoku. Aber bei den Titans der Cleveland Browns weiß man scheinbar auch nicht, wen man da so erhält. Deswegen, diesmal war es super. Startet einfach keinen mehr davon, egal was ich sage. Wenn ich mich wieder dazu hinreißen lasse, einen von denen zu nennen, macht es einfach nie wieder. Dann kommen wir zu Baltimore gegen Detroit. Und da haben wir den nächsten, wo ich frage, was machen wir mit dem? Und zwar Tyson Williams gegen Detroit. War es ein klarer Start für mich. Mhm. Aber ja, das Gamescript gab es halt irgendwie auch dann im Endeffekt gar nicht so her, weil sie gar nicht so viel vorne, waren sie nicht so, sie waren sogar lang, sogar relativ viel zurück, ne? Also
die haben, was sagst du dazu? Die haben 19 Punkte gegen die Lions erzielt, 19. Also bis kurz vor Schluss 16 Punkte einfach nur gegen Lions, also das ist also wirklich krass, ne? Also die Offense klickt einfach gar nicht, also auch die letzten Wochen, ne? Die haben sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert auf jeden Fall. Tyson ist, solange man nicht mehr sieht, ein Sit, leider. Ja, ich habe ja gesagt, ey, wenn ich einen J.K. Dobbins Light bekomme mit 13 bis 15 Touches, nehme ich das und stelle den auf als mein Running Back 2, selbstbewusst. Aber wenn Latavius Murray weiterhin halt mehr Carries sieht als Tyson. Tyson ist halt klar der Receiving Back, was halt auch nicht viel bringt in der Offense, weil dann hast du halt 2-3 Targets pro Spiel, bringt ja auch nicht viel. Tyson leider ein Sit, solange man nicht sieht, dass er klar der Leadback ist. Wie in den letzten Wochen war er klar der Leadback. Jetzt shiftet das ein bisschen zu Latavius Murray, der immer mehr sieht. Also leider kannst du ihn nicht aufstellen nächste Woche. Aber ich hoffe mal, dass die Offense mit steigender Saison vielleicht ein bisschen mehr klickt und dann wird er auf jeden Fall definitiv interessanter. Gerade auch hinten raus dann, wenn sie führen und die Zeit auslaufen möchten, dann wird das auf jeden Fall ein guter Start. Hoffentlich werden Mid-Season, Late-Season, aber Stand jetzt leider nicht spielbar.
Ich würde auch sagen, in positiven Gamescripts oder also in besseren Gamescripts wird er immer noch besser eingesetzt. Klar, Receiving Back, aber ich glaube auch am Boden wird dann wieder mehr gehen. Und ja, gucken wir mal nächste Woche, was das Ganze dann bringt. Ich muss jetzt gerade gucken, gegen wen sie spielen. Gegen die Broncos, okay, das ist natürlich gar nicht mal so gut. Von daher, ja, am besten warten wir einfach die Woche ab und gucken dann, wie sich das Ganze verhält. Dann haben wir die Wide Receiver auf der gleichen Seite. Watkins, Brown und Andrews, also die Receiver, sag ich mal, sind alle gleich auf im Ropper. Brown natürlich mit horrible Drops. Ich habe 3 gezählt, weiß gerade nicht, ob es wirklich auch auf, dann 3 oder sogar mehr waren.
Auf jeden
oder
Fall 2 Touchdowns, ja? Ne? Safe.
Ja, genau. Und das ist halt auch der Grund, warum sie nur 19 Punkte dann machen. Ne? Also nee, aber das ist auch der Grund, warum ich Marquise Brown niemandem empfehle zu starten, war ja letzte Woche noch die Frage. Genau halt diese Scheiße wie letztes Jahr. Ne? Er hat einen hohen Whopper, aber nichts dahinter. Also der Racer ist jetzt in, das heißt die Receiver Air Conversion Ratio, das heißt, wie viele Air Yards münzt er tatsächlich in Receiving Yards um? Klar, wenn Drop ist eben 0. Und die ist bei 0,33, die war letztes Jahr bei 0,15 und 2019 bei 0,23. Er ist halt einfach ein total ineffizienter Code Receiver und er bringt's einfach nicht. Und deshalb bringen ihm die größten Opportunity Shares nix. Und deshalb habe ich auch gesagt, starte Sammy Watkins.
Er ist das Gegenteil von Ja'Marr Chase wahrscheinlich. aber ja, ja. Die Targets sehen eigentlich ganz gut aus. Ne? In der ersten Woche 6 Targets, zweite Woche 10 Targets, jetzt wieder 7 Targets, 2 Potential Touchdowns, hat er wieder eine Monsterwoche. Für mich bleibt er ein Flexer mit Upside, für mich über Watkins, aber nächste Woche gegen Denver würde ich erstmal alles sitten, weil ich einfach nicht überzeugt bin von dieser Offense. Und du hast vollkommen recht, hätte die beiden gefangen, wäre das etwas deutlicher ausgegangen. Aber trotzdem kann es nicht sein, dass du halt bis kurz vor Schluss irgendwie dabei bist, das Spiel zu verlieren als Baltimore Ravens mit Lamar Jackson. Aber ja, ich bin weiterhin bei Hollywood. Routes waren, war Watkins vorne, Snaps war Watkins vorne, aber ich sehe Hollywood mit dem größeren Upside, weil er einfach dieses Big Play-Potenzial mitbringt.
Ja. Dann haben wir auf der anderen Seite Detroit Lions, und bevor wir zur Running Back-Position zu sprechen kommen, die ja positiv ist, ich würde sagen, Wide Receiver, nehmt Abstand davon. Khalif Raymond mit einem Whopper von 1,16, absolute Elite, nur hinter Devonta Adams. Das Problem ist halt, dass es in Detroit jede Woche ein Android Receiver ist. Ne? Letzte Woche war es, glaube ich, Quintus Cephus. Also, nehmt Abstand. Wenn Tyrell Williams wiederkommt, dann ist der vielleicht eine Option, aber im Moment will ich einfach keinen Receiver davon haben und würde, wenn du das ähnlich siehst, direkt zu Jamal Williams kommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Immerhin hatte ein Receiver mehr Targets als ein Running Back. Das war jetzt diese Saison nicht so oft bei den Lions, aber diese Woche auf jeden Fall Khalif Raymond mit den meisten Targets. Aber ja, komm gerne zu Jamal und zu Swift. Die beiden sind interessant auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist das so ein bisschen der Gordon-Eckler-Mix, den sie jetzt in Detroit dann fahren? Weil Jamal Williams ist ein Every-Week-Starter, ist die bessere Frage.
Ist für mich eher ein Desperate Flex Guy. Ich möchte in der Regel, Eckler ist tausendmal besser als Jamal Williams. Ne? Man muss da schon auch mit dem Talent gehen. Jamal Williams ist ein ganz solider Running Back, würde ich sagen. Ne? Ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, der ist schlecht oder so, das ist kein Latavius Murray oder sowas, aber es ist mit Sicherheit kein Eckler. Und das war immer das Spannende bei Eckler. Und selbst Eckler in der Melvin Gordon Zeit war kein Every Week Starter. Ne? Der hat auch mal einfach nur 5 Punkte gemacht oder sowas. Also von daher, Jamal Williams hat ja auch in der Saison schon gezeigt, dass er jetzt kein Every-Week-Trustworthy Running Back ist. Ne? Also in der ersten Woche, klar, da hatte er 8 Receptions, 9 Carries, 21 Punkte. In der zweiten Woche gegen Green Bay nur 5,2 Punkte mit 10 Touches. Jetzt 13 Punkte. Das ist okay für die Flex auf jeden Fall, aber für mich jetzt kein Flexer mit massig viel Upside, weil Swift, glaube ich, mit fortlaufender Saison immer mehr übernehmen wird. Macht er jetzt schon, aber jetzt, ne, 12 Carries für Jamal Williams, 14 für Swift, also relativ ähnlich, aber halt 7 Receptions für Swift, 2 für Jamal Williams. Ich bin da klar bei Swift, ne, du ja wahrscheinlich auch, aber für mich Jamal Williams eher so ein Flexer, ein Desperate Rise, aber.
Ja, finde ich fair. Also ich finde als Flexer auch sehr interessant, aber mehr vor allem nicht. Ja. Genau. Ein Every Week Starter auf der Flex, je nach Matchup dann halt. Also Every Week ohne Bauchschmerzen nicht, aber ich denke schon, dass er durchaus Flex-Appeal hat.
Und falls jemand Fragen hat zu TJ Hockenson, der nur 2 Receptions hatte für 10 Yards, guck gerne auf die andere Seite mit Mark Andrews. 5 Receptions, 109 Yards. Diese Tight Ends startet die einfach jede Woche. Die haben mal Off-Weeks, und bei TJ Hockenson ist so ein bisschen die Gefahr, dass Defenses den halt als die größte Gefahr sehen im Receiving Game und den so ein bisschen rausnehmen aus dem Spiel. Aber ihr habt einfach auch keine andere Wahl auf der Tight-End-Position, als ihn aufzustellen. Er ist season-wise Tight-End 3 immer noch, und Rest-of-Season-Rankings kann ich mir nicht vorstellen, dass der outside of Top 5 ist. Von daher startet ihr den jede Woche. War eine Off-Week, aber ich denke, das wird sich nächste Woche und die Saison auf jeden Fall wieder stabilisieren.
Genau. Danke dafür. Dann kommen wir zu den Chargers bei den Chiefs und fangen mit den Chargers an. Mike Williams, Every Week Starter. Ich glaube, er und Keenan Allen sind beide Top 10 Wide Receiver going forward. Also beide ein Whopper von 0,68. Um die 0,7 ist so ein Top-Wert. Und wenn Justin Herbert da weiter die Bälle an die beiden verteilt, dann, ja, ich denke immer zurück an diese Mike Evans, Chris Godwin Saison, wo beide, waren die nicht sogar beide auch Wide Receiver 1? Also das könnte was werden, und da hätte ich tatsächlich auch richtig Bock drauf. Ich habe viele Mike Williams Shares.
Ja, ich habe im Discord eine Frage gesehen, wenn du beide hättest, Mike Williams und Keenan Allen, wen würdest du behalten und wen würdest du hochverkaufen?
Kommt drauf an, wie mein restlicher Kader aussieht. Ne? Also wenn ich im Moment bin ich eher bei Mike Williams, weil er diese Michael Thomas Rolle so einnimmt und dadurch da richtig aufblüht tatsächlich. Also da zeigt der Pfeil eher nach oben. Keenan Allen sieht aber halt auch immer noch die Targets. Ne? Also das wäre echt eine richtig schwierige Entscheidung. Ich würde sagen, Upside hat Mike und Floor Keenan.
Ja, Mike Williams hat mehr Touch an Upside auf jeden Fall, ne? Ja. Ja, ich bin schon fast bei dir. Du hast gesagt, die sind Top 10 moving forward. Ja, also du würdest, um jetzt einfach mal ein paar Namen zu nennen, vielleicht für Leute interessant, ob die jetzt irgendwie, ne, also welche Trade-Targets, die vielleicht für die interessant sind. Siehst du Hopkins vor oder hinter Mike Williams?
Hinter.
Okay, also Mike Williams.
Ich würde auch einen Mike Williams
größer, ja, Hopkins.
Ich würde Mike, genau, ich würde Mike Williams für Hopkins holen. Oder ich würde auch Allen Robinson abgeben für einen Mike Williams.
Okay, nice. Ja, geile Range auf jeden Fall. Terry McLaurin?
Würde ich auch für Mike Williams abgeben.
Okay, ja, dann haben die Leute auf jeden Fall eine gute Range. Für mich ist er auch so ein Mid-Wide Receiver 2. Also Top 10 würde ich noch nicht sagen. Aber so Top 15, Top 16 ist auf jeden Fall, sind natürlich ultra geile Namen, ne? Aber ja, Christian mit einer krassen Range auf jeden Fall, kann ich gar nicht viel gegen sagen, also fair auf jeden Fall, diese Leistung, die er bisher zeigt, ist wirklich atemberaubend gut. Er hat einen ganz neuen Step hingelegt, ist, also wenn man sich die Touchdowns anschaut, jetzt gegen Kansas City schon wieder, wie willst du den verteidigen, ne? Das ist einfach wahnsinnig krass. Der ist vom Deep Threat zum Michael Thomas geworden. Unfassbar auf jeden Fall. Ich will nur kurz die Targets mal vorlesen. Erste Woche 12 Targets, zweite Woche 10 Targets, dritte Woche 9 Targets, 4 Touchdowns in 3 Spielen. Monster auf jeden Fall. Also ich würde die Welle auch reiten. Für mich kein Sell-High-Kandidat, was vielleicht einige so im Kopf hätten. Ja, ich bin da fast bei dir. Also ich sehe nicht viele Spiele, außer jetzt vielleicht ein Devonta Adams, Cooper Kupp, wo ich sagen würde, die würde ich abgeben für Mike Williams. Ich glaube, ich würde den einfach behalten und auch, ich würde auch einen Hopkins nicht nehmen für Mike Williams. Ich würde die Welle reiten.
Genau. Ja, auf der Seite haben wir noch Eckler und Cook. Ich würde sagen, gute Option. Eckler sowieso, ganz klar. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und Jared Cook ist halt als Streamer in guten Matchups immer noch relevant. Ne? Er hat jetzt, 5 Punkte. Also es ist halt dieser Floor für Tight Ends, ne? Und dann geht's eben Touchdown-dependent nach oben. Und also 5 Punkte muss ein Tight End doch erstmal holen. Deswegen, ne? Cook in guten Matchups ist ein Tight End 1.
Ja, das stimmt. Wir haben ja gerade eine Frage. Allen Robinson oder Mike Williams? Da sind wir, glaube ich, beide relativ safe bei Mike Williams.
Ja, genau. Und dann haben wir Kansas City, genau. Du siehst das genauso sehr schön. Ja, Kansas City ist irgendwie nicht so auf der Höhe im Moment, ne? Also, wer hätte gedacht, dass nach Woche 3 Kansas City Vierter in der Division ist? Sehr erfrischend auf jeden Fall, auch wenn ich ja, immer noch Mahomes-Fan bin und sein Spiel, die kann man ja eigentlich gar nicht geil finden, deswegen, ja. Aber das kommt halt davon, wenn man an 32 einen Running Back draftet, statt eben, wer war da noch da? Ich glaube, Terrace Marshall war noch da, Rondell Moore war noch da, Elijah Moore war noch da, also. Und jetzt holst du ja halt Josh Gordon, eventuell. Ja, das ist halt dann gut. Also, was sagst du zu Clyde Edwards-Helaire? Ich habe ja ja, schon gedacht, dass sie gegen diese Run-Defense von den Chargers da einiges, dass er einiges sehen wird. Ich glaube auch, er wird weiterhin seine Routen laufen. Aber auch wieder Mike Williams, wenn ich Mike Williams kriege, dann verkaufe ich halt safe Clyde Edwards-Helaire.
Ja, ja.
Weil man muss zu Mike Williams übrigens sagen, das habe ich mir hier erst aufgeschrieben, der hat in Sleeper 67% nur gestartet. Das heißt, 33% der Leute haben Mike Williams auf der Bank gelassen. Und wenn einer von euch in euren Ligen ist, der eben Mike Williams nicht zu schätzen weiß, dann kriegt er auch ein Clyde Edwards-Helaire anbieten. Und für mich ist Clyde Edwards-Helaire ein Sell-High, lange Rede ohne Sinn. Sell-High, go for it.
Ja, also für mich auch. Also klar, ne, 17 Attempts für 100 Yards ist auf jeden Fall sehr nice. Gegen die Chargers hat das aber schon ganz gut funktioniert in den ersten beiden Wochen für Pollard zum Beispiel, für Sieg. Das gegen die Chargers kann man gut laufen auf jeden Fall. Man muss sagen, er hatte wieder nur 2 Receptions, ja. Da hat er draußen einen Touchdown gefangen. Nice auf jeden Fall. 15 Fantasy-Punkte sind okay. Aber er ist kein Faktor im Receiving-Game und ich weiß nicht. Also klar, wenn du ihn gedraftet hast, spielst du ihn, ne? Weil du hast ja fast keine andere Wahl. Aber ich würde so schnell ihn verkaufen, wie es nur geht. Also wenn ich jetzt raten müsste, moving forward oder predicten müsste, moving forward, sehe ich eher so einen Running Back 20 bis 24 als einen Running Back 10 bis 15. Und da hat man ihn ja gedraftet. Nächste Woche gegen Philadelphia, Woche 5 gegen Buffalo, Woche 6 gegen Washington. Also da ist er auf jeden Fall eher ein Sit, weil Mahomes einfach auch keine Dump-Off-Pässe spielt auf ihn. Und ja, für mich ist er ein ganz klarer Sell-High-Kandidat. Und ich frage dich mal direkt. Miles Sanders zum Beispiel kommen wir gleich wahrscheinlich zum Matchup noch zu. Hat er nicht viel stattgefunden, ist aber für mich ja der klare Leadback. Du siehst ja Gainwell als Gefahr. Aber Miles Sanders ist auf jeden Fall jemand, der seine Opportunity sieht. Ich meine, das ist ja auch der große Vorteil von Clyde Edwards-Helaire, dass er einen den höchsten Opportunity-Share unter allen Running Backs hat, aber halt nicht viel damit macht und kein großer Part der Offense ist. Würdest du einen Miles Sanders vor Clyde Edwards-Helaire sehen oder dahinter?
Ich würde Miles Sanders davor sehen, tatsächlich.
Okay, Chris Carson?
Gestern, also ich habe ja, kommen wir nachher noch zu, aber ja, Chris Carson würde ich, da komme ich schon ins Schwanken, wegen jetzt seiner Hamstring-Verletzung wieder, ne?
Okay, lassen wir das mal weg, weil es, ne?
Ja, wenn wir das weglassen, wenn er fit ist, dann Chris Carson.
Okay, ja, genau, also in der Range bin ich auch, also sell high auf jeden Fall. Ist für mich ein Moving Forward, Running Back 20 bis 24, also ja, verkaufen.
Ja. Ich habe übrigens eben Marshall, Elijah Moore und so mit CH gleichgesetzt. Das ist natürlich Quatsch. Die haben ja letztes Jahr gedraftet.
Ich habe auch an Metcalf also gedacht, aber ich dachte mir, komm, ich bin lieber ruhig, genau. Weil ich bin, ja, keine Ahnung, ich habe nicht viel geschlafen in letzter Zeit. Aber okay.
Ja, ich dafür umso mehr tatsächlich. Aber, ja. Ja, gut, dann das nur der Klarstellung halber. Dann kommen wir zu Atlanta gegen die New York. Also, oder wolltest du noch was zu Wide Receivers sagen? Also, meines Erachtens braucht man da nichts zu sagen. Kelce und Hill und
ja, bei ja, Low Hill, nix. Ne? Wenn es geht. Also, wenn jemand ja, nur auf Production guckt und nur auf Fantasy Points, dann ja, bei Low auf jeden Fall. Also, Woche 1 noch 31 Punkte, Woche 2 4 Punkte, Woche 3 6 Punkte. Aber bei Low auf jeden Fall.
Ja, dann Atlanta bei deinen Giants. Das Einzige, was ich da, Colin Johnson hat mit 0,54 den höchsten Whopper und vor allem den höchsten Share an First Downs und Touchdown-Targets auch. Und ich glaube, damit ist einfach alles gesagt.
Ja, da sind ja nacheinander die ganzen Receiver ausgefallen. Golladay ja. Mit einem Snap-Count, Shepard raus, Slayton raus im Spiel. Also ja, wir haben das Spiel erfolgreich verloren. So viel kann man, glaube ich, sagen. Ja, soll ich ernsthaft was sagen? Also, keine Nein. Ahnung. Also ja, also Colin Johnson ist Nein. für mich auch kein Waiver-Target tatsächlich, weil ja. Nee. Ja, lass uns weitergehen, weil ja, also ich weiß nicht. Also ja. Saquon ist ein Moving Forward Top 5 Running Back, kriegt die Touches, sieht immer besser aus. Ab jetzt ist die Zeit gekommen wieder für Saquon. Ansonsten Kenny Golladay hat natürlich Weekly Upside, war ein bisschen angeschlagen, hat einen Snap Count. Wenn er einigermaßen fit ist, ist er für mich jede Woche ein Flexer mit Upside. Sterling Shepard hoffentlich nicht lange verletzt, aber ja. Müssen wir abwarten.
Ja, wenn Sterling Shepard verletzt ist, in tiefen Ligen kann man schon Colin Johnson nehmen, weil er der 1-1-Ersatz war. Aber nächste Woche sehen wir dann wieder so ein Spiel, wo alles wieder anders ist. Deswegen, ich würde da jetzt nicht zu viel reininterpretieren und dann auch eben sagen, stay away. Ja. Dann ist Evan Engram wieder da. Ne? Das ist vielleicht das einzige Positive, aber der ist auch so eine Boomer-Bust-Option. Kann nächste Woche auch wieder anders aussehen, oder?
Ja, aber bei dem Tight-End-Landscape ist das schon durchaus interessant. Ne? Vor allem, wenn ja, Shepard und Slayton beide ausfallen vielleicht, kann man Evan Engram, der 4 Tages gesehen hat, kann man auf jeden Fall mal aufnehmen. Ne? Hat er auch 29 Routen ist er gelaufen. Dritthöchster Share unter allen Spielern. Also doch, Evan Engram ist für mich ein Waiver-Target auf jeden Fall unter den Tight-Ends. Falls er noch da ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Percentage da aussieht, aber Evan Engram sah ganz okay aus, ne? Ist okay. Ich bin immer so ein bisschen off bei Giants, weil ich kann nicht anders, aber ist, ja, Evan Engram, ja. Breakout.
Okay, dann kommen wir auf die andere Seite. Und ich stelle auch hier wieder die Frage, ist Cordarrelle Patterson mit dem zweitbesten Receiving Grade über alle Spiele, auch Wide Receiver mit 92, ein Every-Week-Starter?
Ja, er ist ein Flexer auf jeden Fall, ne? Definitiv. Also Mike Davis für mich immer noch vorne. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Mike Davis war auch in diesem Spiel mit 37 zu 26 Snap-Counts vorne, mit 12 zu 7 Carries vorne. Targets war diese Woche Cordarrelle Patterson mit 7 zu 4 vorne. Das sah in den letzten Wochen anders aus. Mike Davis ist mehr Routen gelaufen mit 19 zu 16. Für mich Mike Davis immer noch ein solider Running Back 2, den ich die Woche starte. Aber Cordarrelle Patterson kommt immer mehr Richtung Flex-Spieler. Und ich glaube, am meisten tut das anscheinend Kyle Pitts weh, ne? Der wieder nur 3 Tages gesehen hat. Obwohl er ja den dritthöchsten Route Run per Dropback Rate hat unter allen Tight Ends, tut das ihm, glaube ich, sehr, sehr weh, ne? Also, dass Cordarrelle Patterson so stark eingebunden ist. Ich glaube, Kyle Pitts, ja. Wir hatten ja den Take vor der Saison, dass man ihn nicht so hoch draften soll. Und genau das ist eingetroffen. Es tut schon ein bisschen weh. Aber Kyle Pitts startet natürlich auch jede Woche auf Tight End, weil, ja, Part der Offense, aber ja. Cordarrelle Patterson tut ihm ordentlich weh, glaube ich.
Ja, sie wissen halt auch einfach gar nicht, wie man Kyle Pitts einsetzt.
Da sind wir schon wieder beim Thema, ne? Also, wer hat den gedraftet? Der GM oder der Coach?
Ja, wir nicht. Also.
Ich verstehe das nicht.
Ja, gut. Keiner, also ich weiß, wer ihn gedraftet hat, aber ja, der Coach weiß nicht, wie man ihn einsetzt. Das ist schon mal. Ach, ja. Also außer Ridley kann ich da keinen für voll nehmen, tatsächlich, weil die Offense halt auch einfach grottenschlecht ist.
Die Offense
es gibt ist nur, glaube ich, es gibt einen einzigen Quarterback, der noch mehr washed ist als Matt Ryan, zu dem wir später noch kommen, aber Matt Ryan ist auch schon washed, würde ich sagen. Also,
der Chat darf raten, wer es ist.
Pitts ist für mich in Dynasty ein ganz klarer Buy-Low, in der Hoffnung, dass Arthur Smith nächstes Jahr weg ist, was da deine Projection sowieso schon war, vor der Saison. Von daher, yo. Aber nochmal zu Patterson. Wen hättest du lieber, Rest of Season? Patterson oder Nyheim Hines?
Patterson, ganz klar.
Ja, okay. Ja, ich tatsächlich auch. Dann können wir weitermachen mit den Arizona Cardinals.
Wenn ich kurz fragen darf, wie siehst du Mike Davis? Weil ich bin ja da ein bisschen mehr in, habe ich das Gefühl, als so der Consensus, auch was andere Fantasy-Experten angeht. Wo bist du? Bist du da in der Mitte oder bist du bei mir? Bist du ein bisschen off?
Ich finde es schwierig. Also, wenn Cordarrelle Patterson sich irgendwie im Run-Game steigern kann, dann könnte das schon zulasten von Mike Williams gehen und Cordarrelle Patterson da der Leadback werden. Aber ich sehe das im Moment halt einfach gar nicht. Also, ich sehe trotzdem noch Mike Davis da als den Leadback, der das Ganze rockt. Für mich sollte man ihm auch mehr Receiving Work geben und das, was Cordarrelle Patterson kann, kann er halt auch. Deswegen, also, ja, da sind wir wieder beim Thema Coaching und dergleichen. Also, keine Ahnung. Aber es ist für mich schwierig. Also, ich würde jetzt nicht gezielt Mike Davis kaufen. Mhm. Aber wenn ich ihn habe, würde ich ihn halten. Außer ich kriege halt ein geiles Angebot.
Ja, klar, das ist natürlich immer, wenn du CMC bekommst, obwohl das jetzt verletzt, aber würdest du wahrscheinlich annehmen. Ich will nur mal kurz sagen, in der ersten Woche hatte er 18 Touches. In der zweiten Woche hatte er 16 Touches, Woche 3 16 Touches und hat keinen einzigen Touchdown bisher gemacht und hat in der ersten Woche 9 Punkte gemacht, zweite Woche 10 Punkte, dritte Woche 9 Punkte. Also das ist sein absoluter Floor. Kommt dann Touchdown dazu, hat er schnell mal 16 Punkte. Also von daher für mich ein klarer Buy-Low-Kandidat, hat noch keinen einzigen Touchdown gefangen oder gelaufen. Hat aber Goal-Line-Carries, ich glaube 2 Stück gegen die Giants. Von daher, scheint der Goal-Line-Back zu sein. Stand auch bei 2 Goal-Line-Attempts auf dem Platz als Receiver. Also von daher, Mike Davis für mich immer noch ein Buy-Low-Kandidat.
Sehr gut, dann kommen wir zu den Arizona Cardinals bei den Jacksonville Jaguars und, ach, wo wollen wir anfangen? Da habe ich wieder keinen Bock drauf. Was willst du zuerst machen?
Ich würde echt zuerst machen die Wide Receiver, ne? Weil, ja.
Bei den Cardinals, ja genau darauf habe ich angespielt, ja, das ist so schrecklich. das ist wirklich schrecklich, weil, ja, Receiver in Arizona bleiben halt messy, ne? Also jetzt waren es AJ Green und Christian Kirk, letzte Woche Rondell Moore, davor die Woche dann DeAndre Hopkins und ich habe irgendwie letzte Woche war es schon so, DeAndre Hopkins war glaube ich Vierter in Target Share und es hat einfach keinen gejuckt. Und alle dachten sich, ja gut, war eine schlechte Woche, nächste Woche wird's besser. Aber Hopkins bleibt halt weiter so. Einfach weil sie so viel mit Empty Backfield spielen und in Zero Personal, wie wir es getauft haben. Keine Ahnung. Hopkins ist meines Erachtens kein Wide Receiver 1 mehr.
Ja, doch, für mich schon noch Wide Receiver 1. Ich habe die kleine Hoffnung, dass er, weil er war ja angeschlagen, ne? Aber einen angeschlagenen Hopkins spielst du trotzdem, meiner Meinung nach, weil es ist halt Hopkins. Du wirst dich halt ärgern, wenn du halt 30 Punkte auf der Bank lässt. Aber du hast
ja das ganz kleine Spiel.
Du hattest das ja in der letzten Folge angesprochen, mit dem Warpoint Opportunity und sowas, dass das alles sehr, sehr eng beieinander ist mit AJ Green, Hopkins und Kirk. Also Hopkins hat jetzt 18 Targets in den letzten 3 Wochen, AJ Green 18 Targets und Kirk 17 Targets. Da hatte ich ja noch gesagt, wäre ganz schön, wenn die Targets für Green und Kirk wegfallen und zu Hopkins gehen, damit wir da den Elite Wide Receiver haben. Aber ja, er ist eher so Richtung Low-End Wide Receiver 1 als High-End. Also von daher, Hopkins tut das auf jeden Fall weh. Super messy, tut mega weh. Also ich meine, Chase Edmonds auch wieder 8 Tages, also damit 3 mehr als Hopkins. Ich kann nur hoffen, dass es irgendwie in der Verletzung lag, dass er nicht ganz fit war. Es war jetzt nichts bekannt von einem Snap-Count, wie bei Golladay zum Beispiel. Von daher hoffen wir, dass es ein bisschen steigt, aber das ist auf jeden Fall concerning für alle Hopkins-Owner, dass AJ Green und Kirk jede Woche halt irgendwie eingesetzt werden und ihre Tage zählen. Für mich tatsächlich Kirk noch über AJ Green. AJ Green hat, glaube ich, noch eine 40-Yard- Off-Coverage-Bombe oder sowas. Also Kirk ist für mich der konstantere von beiden, aber Hopkins ist auf jeden Fall der Leidtragende aus den Receivern.
Ja, ich kann dir die Whopper aus Woche 3 vorlesen. Christian Kirk 0,65, AJ Green 0,55, Chase Edmonds 0,37 und die Andrew Hopkins 0,36. Ja. Und da wird schon deutlich, also nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder anders aussehen. Ich würde, wenn ich die Andrew Hopkins jetzt habe, auch und ihn nicht zu dem Top 5 Wide Receiver Preis verkaufen kann, würde ich ihn auch halten. Aber wenn ich ihn zu dem Top 5 Wide Receiver Preis, für den ich ihn wahrscheinlich gedraftet habe, jetzt auch verkaufen kann, da, oder Top 8, was auch immer, dann würde ich das machen. Aber sonst einfach hold.
Ja, hold. Aber ihr habt ja gerade gehört, ne? Christian sieht Mike Williams über DeAndre Hopkins, deswegen, ihr wisst, was zu tun ist.
Ja, genau. Einfach anbieten. Dann haben wir Edmonds gegen Connor. Eigentlich, ja, fast wie erwartet, würde ich sagen. Also 19 zu 12 Touches für Edmonds. Ich hatte tatsächlich noch mehr bei Connor erwartet.
Ja. Aber die lagen halt nicht vorne die ganze Zeit. Ne? Das war ja auch so ein Spiel, was ja, relativ chaotisch genau, angefangen hat. Ne? Allgemein, die NFL ist halt crazy. Ne? Die NFL ist einfach crazy. NFL ist different. So. Ich meine, ihr könnt Fußball geil finden. Ich finde den Sport auch immer noch geil. Ihr könnt Basketball geil finden. Ich finde es auch ein geiler Sport. Aber NFL ist einfach different. Ne? Jedes Spiel... weiß nicht, also jedes Spiel hat ein Shootout-Potenzial, jedes Spiel hat ein Upset-Potenzial, das ist alles so eng beieinander, die Lions gewinnen fast gegen die Ravens, ein historisches Field Goal, es passiert so viel, NFL ist einfach anders und auch bei den Cardinals, die lagen lange, lange hinten und ich glaube, deswegen hatte Connor auch nicht so diese hohen Carries, die wir erwartet haben, aber trotzdem hat er sein Ding gemacht, er ist halt auch every week ein flexible Starter, Edmonds halt mit dem Receiving Game mehr Upside, aber James Connor in favorable Matchups auf jeden Fall ein Starter wert, hatte die beiden Goal-Line-Carries bekommen. Ich glaube, das wird nicht jede Woche der Fall sein, aber wenn er einen zum Touchdown läuft, dann hat er auf jeden Fall seinen Floor. Von daher 11 Carries, 43 Yards und auch eine Reception für 10 Yards. Das ist ungefähr sein Floor. Ne? Von daher James Conner, wie erwartet, bei positivem Gamescript auf Conner setzen.
Ja. Da muss eine Sache noch erwähnt werden, weil ich es auch bei PFF sogar heute gelesen habe, dass Chase Edmonds der Goal-Line-Back ist und dem muss ich halt einfach, vor allem vom PFF verstehe ich es halt nicht, weil ich muss vehement widersprechen.
Haben das Spiel nicht gesehen?
Ja, ich weiß es auch nicht. Man kann ja auch im Nachhinein analysieren. Vor allem bei PFF hat man sogar Snapshare-Zahlen. Ich habe jetzt nur die Zahlen von Attempts. Ich weiß nicht, wie es auf Snaps aussah. Vielleicht kriege ich das noch irgendwann. Aber Connor hatte 2 Inside-Five-Attempts. Chase Edmonds 1, Kyler Murray 1 und Rondell Moore 1. Das heißt, effektiv sind es 2 von 5 Goal-Line-Carries und damit ist Chase Edmonds alles andere als der Goal-Line-Back. Das nur der Vollständigkeit halber. Dass er der beste Goal-Line-Back ist und eben auch die 2 Touchdowns macht, ne, das ist halt unbestritten. Ja, so.
Edmonds hat 2 Touchdowns gemacht?
Nee, Connor. James Connor.
Ja, okay. Ja. Ich glaube, der Goal-Line-Back ist Kyler Murray. Aber ja, danach würde ich auf jeden Fall auch Connor sehen, ja, ganz klar.
Dann haben wir die Jaguars und wie gut sah denn James Robinson bitte aus? Also ich war schwer überrascht tatsächlich, muss ich sagen. Ist er für dich ein Hold sowieso oder ein, ja, nicht sowieso, sondern ist er für dich ein Hold, Buy, Sell?
Er war letzte Woche für mich ein Buy-Low-Kandidat und hat genau das gemacht, was ich von ihm eigentlich erwartet hatte. Also er ist der Leadback in Sachen Carries, ne, mit 15 zu 8 gegen Carlos Hyde und der klare Receiver, weswegen ich letzte Woche gesagt habe, buy low auf jeden Fall, weil er ist der klare Receiver im Backfield. 6 Receptions, 46 Yards, spricht eindeutige Zahlen, ne? Also Carlos Hyde mit keinem einzigen Target. Von daher war letzte Woche für mich ein buy low. Jetzt nach einer 22-Punkte-Performance natürlich schwer, buy low zu kaufen. Aber wenn es irgendwie geht, do it auf jeden Fall. Ne?
Ja. Sehr gut, dann natürlich
die Frage. Du hast gesagt, hold, buy, sell. Für mich ist es ein Hold. Verkaufen ist natürlich immer so die Frage, für wen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie mit Running Back 2 Potenzial bekommt. Also CEH ist so ein CEH oder James Robinson?
Das ist schwierig. Das ist schwierig.
Also ich würde sagen, in PPR oder alles, was so mit Reception zu tun hat, sehe ich wahrscheinlich James Robinson.
Ja, James.
Vorne. Ja. Aufgrund einfach der.
Dann James Robinson.
Genau. Und die werden halt oft zurückliegen. Und von daher, ich bin da, glaube ich, bei James Robinson tatsächlich über CEH.
Ja. Ja, das Problem bei Jacksonville ist halt die generelle Offense. Und da frage ich mich auch, wie schlecht kann ein Generational Talent sein? Also, ich habe ja jetzt mal ein volles Spiel von
Trevor
Lawrence gesehen. Und das war schon echt wirklich richtig schlecht. Also,
ist halt ein Rookie.
Schwierig. Ja, und es war schon echt schlecht. Und ich würde außer Marvin Jones immer noch keinen aus dieser Offense empfehlen.
Absolut.
Also aus der Receiving.
Genau, absolut. Marvin Jones, ne, haben wir letzte Woche schon angesprochen, konstant in Targets, auch wieder 8 Targets gesehen, 6 Receptions. Chark hatte den Touchdown, aber zu wenig Targets meiner Meinung nach. Laviska Shenault, ich glaube, ist sehr, sehr weit weg vom Breakout-Season. Für mich sogar auch ein Drop-Kandidat in der Offense. Wenn man da jetzt vielleicht einen Emmanuel Sanders bekommen kann oder einen Cole Beasley oder sowas, wo wir wahrscheinlich dann später noch drauf zukommen. Ich würde Laviska Shenault droppen.
Ja, sehr gute Überleitung. Wir kommen zu Washington at Buffalo. Und Josh Allen sieht richtig gut aus.
Yes, ist, baby!
Quarterback 4 nach, ohne das Spiel gestern, Quarterback 4 nach PFF Grades. Muss gleich mal gucken, ob es die schon gibt für das Spiel. Also, damit rutscht er über alle drei Wochen auf Platz 23 nach PFF Grades.
Bounce back.
Was schon mal, genau, war auf jeden Fall, es treibt den Schnitt nach oben. Wir werden sehen, was kommt. Ja, ich habe letzte Woche ja schon gesagt, holt Emmanuel Sanders vom Waiver Wire. Und das ist endlich mal sowas, worüber ich mich freuen kann, nach den ganzen Mooney-Shares, die ich hatte und empfohlen hatte. Ja, jetzt ist er wahrscheinlich Top-Target von allen, also ich hoffe, ihr habt's gemacht. Aber ich muss auch sagen, obwohl ich da auf dem Hype-Train war, lasst euch nicht täuschen. Ne? Er hat nur einen Whopper von 0,4. Cole Beasley und Stephon Diggs hatten einen von 0,6. Und Emmanuel Sanders profitiert halt krass von seinen zwei Touchdowns. Deswegen macht ihn nicht zu eurem Priority-Waiver-Wire-Target für, was weiß ich, wie viel Prozent, 20% Budgets, sondern ich würde da, also diese Woche kriegt ihn wer anders als ich.
Mhm, ja, also wenn man jetzt beim Beispiel von vorhin bleibt, Laviska Shenault für mich ein Safe-Drop-Kandidat für Sanders, weil Sanders viel mehr Upside hat. Bei den beiden Sanders und Beasley bin ich auch bei Beasley tatsächlich. Wenn Beasley auf dem Waiver-Wire ist und Sanders, bin ich klar bei Beasley, weil er einfach konstant die Targets sieht. Klar, Emmanuel Sanders hat mehr Touchdown-Upside, aber ich gehe mehr auf Targets und da ist Beasley einfach klar vorne. Und wenn man bei den Start-Sit fragen, immer wenn Beasley kommt, sage ich immer, ja, ist einfach ein Riesen-Floor. Ne? Cole Beasley ist einfach so ein Wide Receiver, der einfach super konstant Targets sieht, Receptions hat, eine sichere Anspielstation ist. Also wenn Cole Beasley auf dem Waiver ist, dann würde ich den eher nehmen als Emmanuel Sanders.
Ja, das stimmt. Er bleibt übrigens Quarterback 4, Josh Allen, weil Prescott und Hurts schlechter waren. Das ist der Vollständigkeit halber. Ja, ich bin da bei dir. Jetzt kommen wir zum Backfield, ne? Singletary oder Moss, wen hast du lieber Rest of Season und kann man einen davon droppen? Oder beide?
Ja, also ich hätte lieber Moss, ne? Ja, aber es ist, denkt jetzt nicht, dass Moss the big thing ist oder sowas, ne? Oder dass er jetzt irgendwie jede Woche ein Starter ist. Ja, er hat jetzt wieder einen Touchdown gemacht, 16 Fantasy-Punkte und sieht gut aus, klar. Also die Punkte sehen gut aus. Aber er hatte tatsächlich nur 2 Carries mehr als Singletary und 2 Receptions mehr als Singletary. Also es ist immer noch ein messy Backfield in einer Offense, was die den Ball nicht auflaufen. Von daher ist Zach Moss, wenn du ihn irgendwie verkaufen kannst, do it. Singletary ist für mich ein Drop-Kandidat, weil ich sehe schon Zach Moss vorne und ich will nicht den zweiten Running Back in so einer Offense haben, also was das Backfield angeht. Von daher, Singletary ist für mich ein Drop-Kandidat, Moss für mich ein Sell-High-Kandidat.
Ja, das kann ich genauso unterschreiben tatsächlich. Kommen wir auf die andere Seite und da ist für mich auch außer Terry McLaurin im Moment alles nicht spielbar. Wenn jetzt Curtis Samuel irgendwann wiederkommt, dann vielleicht eher ein Waiver-Wire-Target. Aber ja, Dyami Brown konnte seinen Anfangshype, den er bei mir ausgelöst hat, weil er einfach super viel Snapshare sieht, konnte er nicht bestätigen. Ne? Deswegen, was Receiver angeht, alles außer McLaurin und auf Tight End Logan Thomas möchte ich nicht haben.
Ja, kommen wir zum Backfield. Dein Take.
Kommen wir zum Backfield. Antonio Gibson, was soll ich sagen? Also wirf dem Jungen den Ball, dann läuft's bei dir. Aber scheinbar versteht Rivera das auch nach seinem Touchdown-Run nicht, bei dem er sogar Tackles bricht, versteht er das nicht. Also ich verstehe nicht, wie man so dumm sein kann, keine Ahnung. Er soll es mir mal erklären, gerne im persönlichen Gespräch, kann mich gerne anrufen oder bald an unsere neue E-Mail-Adresse christian@upsidefantasy.de schreiben. Aber ja, keine Ahnung, also er hätte ja sogar noch einen zweiten Touchdown-Pass fangen müssen. Gut, den hat er gedroppt, den Ball, da sehe ich den Fehler auch ganz klar bei ihm, das ist klar. Aber danach setzen sie dann wieder McKissick ein und da bin ich sprachlos. Da bin ich sprachlos, ich hätte noch gesagt, wenn McKissick fürs Passblocking da wäre, verstehe ich das. Gut, verstehe ich, dass er auf dem Platz steht, verstehe ich. Aber man versteht es einfach nicht, weil J.D. McKissick hatte keinen einzigen Passblock-Snaps. Die Passblock-Snaps, übrigens mit einem super Passblocking-Grade, hatte Antonio Gibson. Daran kann es nicht liegen. Also woran liegt es, dass dieser kleine Gnom weiter auf dem Platz steht?
Schwer zu beantworten auf jeden Fall. Sehr schwer zu beantworten. Das sind halt so die Gefahren, die wir bei Coaches haben. Weswegen ich ja bei Antonio Gibson eher so als diesen Running Back 13, 14 gesehen habe und nicht halt irgendwie Top 10 oder Top 5 oder sowas, weil ich das schon fast befürchtet habe. Ja, also eigentlich macht es keinen Sinn. Gibson ist ein guter Running Back oder ein guter Runner. ist ein genauso guter, vielleicht besserer Receiver, wird aber nicht eingesetzt. Und das nach diesem langen Receiving-Touchdown. Ja? Also 73-Yard-Touchdown, glaube ich, im zweiten Quarter oder Ende erste. Und danach einfach nur noch ein Target. Ne? Also das macht ja absolut gar keinen Sinn vorne und hinten. Und deswegen ist Gibson halt für mich eher ein Borderline-Running-Back 1, weil halt die Optionen irgendwann auch schwierig werden. Und er der klare Leader ist in dem Backfield, aber Receiving-Upside hat er halt nicht. Also hat er vom Talent, aber hat er von der Opportunity nicht. Und deswegen ist das leider ein Trauerspiel. Aber klar, den startest du natürlich jede Woche. Aber wenn es geht, ist es natürlich schwierig, ne? Auch da wieder irgendwie hoch zu verkaufen. Aber es sehen nicht, dass sich das In-Season irgendwie ändert, dass er da ein höherer Teil oder ein größerer Teil im Receiving-Game wird. Deswegen, wenn man den irgendwie verkaufen kann für einen Joe Mixon oder für einen Eckler, was natürlich schwierig sein wird, dann würde ich das auf jeden Fall machen.
Ja, ich hätte dich jetzt nach Joe Mixon gefragt, weil wir kommen zu Cincinnati at Pittsburgh. Und Mixon sieht halt gut aus, rasiert. Und ja, muss man gar nichts zu sagen, denke ich. Also Mixon-Owner sind jetzt gerade mal zufrieden. Es ist ja immer so ein Ritt auf der Rasierklinge, oder wie sagt man, mit ihm. Habe ich so immer zumindest das Gefühl, weiß auch nicht. Hat für mich keinen guten Floor, sondern gutes Super-Ceiling. Aber ja, ich weiß auch nicht. Es ist so ein Gefühl einfach, was ich habe. Das bestätigt sich durch die Tests wahrscheinlich nicht. Aber ja, Bengals Wide Receiver, ne? Ist ähnlich wie bei Arizona irgendwie so ein bisschen, ne? Du hast alle talentierten Wide Receiver, aber du weißt nicht, wer im Endeffekt dann die Workload sehen wird. Ne? Also jetzt ist die Higgins raus gewesen, dann ist ganz klar, Jamar Chase und Tyler Boyd. Deswegen, ich würde auch nicht zu viel in diese Stats von denen jetzt reininterpretieren. Wenn T. Higgins wiederkommt, dann wird es eben wieder ein Dreier-Split und Tyler Boyd ist da wahrscheinlich der Dritte. Deswegen, ja, aber es ist trotzdem schwierig für mich.
Ja, Jamar Chase, Wide Receiver 5, in 3 Wochen, ja. Wide Receiver 5 mit 51 Fantasy-Punkten, hat 4 Touchdowns in 3 Spielen und der ist einfach Wide Receiver 56 in Targets, ja. Mit 16 Targets in 3 Spielen. Und ich weiß, ne, Leute, die jetzt irgendwie neu dabei sind und Jamar Chase Zahlen sehen und sehen, dass er einfach ein Playmaker ist und ein geiler Spieler und viele Touchdowns macht und so, ne, und der denkt sich jetzt, boah, dieser Rafa, der ist ein ganz komischer Typ, also ich weiß nicht, was der da macht, aber der ist ganz komisch. Ey, bitte. Sell High des Grauens, weil Wide Receiver 56 in Targets, aber Wide Receiver 5 in Fantasy Points, das korreliert einfach nicht, das muss sinken, deswegen, und T. Higgins kommt ja erst zurück, ich weiß, es hört sich crazy an, aber Sell High, Jamar Chase, Sell High, wirklich, Sell High, wenn du dafür einen Mike Evans zum Beispiel bekommst, hast du den Steal des Jahrhunderts hingelegt, wenn du dafür vielleicht einen Amari Cooper bekommst, der jetzt gestern wenig Targets gesehen hast, einen Chris Godwin oder sowas, ja, oder Spieler, die jetzt irgendwie letzte Woche nicht so gut aussahen, McLaurin zum Beispiel oder sowas, Sell High, bitte Sell High, weil das kann nicht so weitergehen, der kann nicht diese Touchdown-Rate aufrechterhalten und der sieht einfach keine Targets, der ist die Nummer 3 in diesem Receiving Core, wenn T. Higgins dabei ist, von daher Sell High auf jeden Fall.
Da bin ich tatsächlich raus. Da bin ich ganz anderer Meinung, weil Jamar Chase immer noch den, ja gut, jetzt wo T. Higgins raus war, natürlich den besten Whopper, aber letzte Woche auch schon mit 0,62 den gleichen Whopper hatte wie T. Higgins. Also er sieht halt einfach dann auch die Yards. Ne? Die Targets sind mir dann egal. Er sieht zwar weniger Targets, dafür mehr Air Yards und sieht von daher mehr Opportunity. Und dementsprechend würde ich nicht sagen, dass sich das groß ändert.
Das ist ja dann immer im Team, ne? Das ist ja immer im Team. Also er hat in Woche 2 gegen Chicago, hatte er 2 Receptions für 54 Yards. In Woche 3 gegen Pittsburgh, 4 Receptions, 65 Yards. Also wenn du jetzt sagst, Yards, denkt man jetzt vielleicht, der hat irgendwie pro Spiel 100 Yards oder so. Aber das ist dann im Team, hat er vielleicht die meisten Yards. Aber wenn T. Higgins zurückkommt, und er war bis zu dieser Woche Nummer 3 in Sachen Target Share, hinter T. Higgins, hinter Tyler Boyd. Und er hat halt einfach 4 Touchdowns in 3 Spielen gemacht. Und deswegen ist er für mich ein klarer Sell-High-Kandidat. Aber er ist ein Playmaker, ne? Das ist immer das. Auch wenn ich gefragt wurde am Sonntag, Start-Sit, Chase, habe ich immer gesagt, ey, er sieht wenig Targets, T. Higgins ist raus, aber er ist ein krasser Playmaker. Und wenn, also ich bin auch so ein Typ, wenn jemand viele Touchdowns macht, dann sage ich ja nicht, ja, Regression, der ist scheiße und verkaufen oder sowas, sondern ich sage ja auch dann, ey, das ist ein Skill, ja, Adam Thielen. Einfach sein Skillset, dass er viele Touchdowns macht. Vielleicht ist es bei Jamar Chase genauso, aber für mich performt er gerade so krass über seinem Level, was seine Targets angeht, im Vergleich zu seinen Touchdowns, dass ich einfach sage, den musst du hochverkaufen, wenn du dafür was Krasses bekommst. Und du wirst wahrscheinlich einen Top 20 Wide Receiver bekommen für Jamar Chase.
Ja, krass, okay. Also dann bin ich auf der Seite, wir würden einen super Trade eingefädelt kriegen, weil ich würde ihn dann kaufen, wenn du sagst, Top 20 Wide Receiver. Ich weiß gerade, wer so Low-End da ist, so 17 bis 20, hast du deine Rankings schon gemacht?
Für diese Woche, ne. Also Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ein Hopkins ist offensichtlich, ein Keen Allen, ein Terry McLaurin, ein Jefferson, ein Cooper, ein Godwin, ja, diese Range
halt. Ja, das ist eine faire Range, würde ich sagen. Also Jefferson, Godwin würde ich zum Beispiel, da würde ich einen Jamar Chase für nehmen.
Crazy, okay.
Ja. Ja, geil, okay. Aber dann sehr schön. Sind wir ja endlich mal auch wieder anderer Meinung. Das ist doch hervorragend hier bei Upside. Mal gucken, wo das Ganze hinführt. Dann haben wir die Steelers Offense und jetzt kommt mein most washed Quarterback ever, noch washeder als Peyton Manning es je hätte sein können. Das ist Big Ben. Ben Roethlisberger, ne? Also die müssen den rausnehmen. Die müssen den ja quasi vor sich selbst schützen. Das geht ja gar nicht anders. Also dann haben wir noch natürlich Juju ist durch eine Injury früher raus. Deonte war ja sowieso schon out, also monitort das auch. Werden wir Freitag auch dann zu kommen. Und ich stelle mir die ganze Zeit so vor, was könnte Chase Claypool mit einem geilen Quarterback machen? Mit so einem Kyler Murray zum Beispiel, der auch viel tief wirft. Was wäre das für ein Receiver? Top 5 Receiver im Fantasy, ne? Und dann siehst du einen Ben Roethlisberger, dessen A-Dot bei 5 lag, also Drew Brees-mäßig, nur eine ganz, ganz schlechte Version von Drew Brees irgendwie, weil er auch Najee Harris halt einfach 19 Mal angeworfen hat.
Ja. Crazy, ja. Also du hast ja gesagt, ne, Juju war raus, deswegen Claypool-Zahlen auch etwas besser, als sie eigentlich hätten sein können.
Ja, er spielt endlich mal alle Snaps.
Ja, ja, klar, wenn keiner mehr da ist, dann spielt er natürlich alle Snaps, ne? Keine Frage. Aber sobald Deonte wieder da ist und Juju wieder bei 100% ist, dann ist er wieder die 3.
Man sieht ja, warum er alle Snaps spielen sollte.
Ja, ich glaube, das ganze Spielkonzept passt auch nicht ganz zu Claypool. Du hast ja gerade gesagt, mit dem A-Dot. Von daher bin ich da immer noch auf bei Claypool. Wenn man den verkaufen kann, würde ich das jetzt auf jeden Fall tun, weil er quasi diese Zahlen nur aufgelegt hat. Also er ist ein Playmaker auch, ne? Ist ein Deep Threat, aber da kommen halt keine Targets in die Richtung, von daher ist er für mich auch ein Sell-High-Kandidat, wenn man es irgendwie machen kann. Najee Harris hat, glaube ich, am meisten davon profitiert, dass dann Juju auch noch out war, der ja letztes Jahr schon dieser Checkdown-Running-Back war auf der Wide-Receiver-Position. Diesmal haben sie ja einen richtigen Running-Back, der auch fangen kann mit Najee Harris. Einfach 14 Receptions für 102 Yards. Ganz crazy, also wirklich ganz crazy. Von daher, ja, crazy. Pat Freiermuth hat seinen Status als Tight End 1 da in der Offense, innegehalten mit 3 Receptions, 22 Yards, also 5 Targets, 1 Touchdown, 9 Punkte. Pat Freiermuth auf jeden Fall, wenn man Tight End desperate ist, kann man den auf jeden Fall aufnehmen. Vor allem, wenn Juju jetzt vielleicht länger ausfallen sollte. Die ersten Tests waren ja eher negativ, aber wenn er länger ausfallen sollte, dann ist Pat Freiermuth und Najee Harris die größten Beneficiaries. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
Profiteur.
Sehr gut, danke schön.
Dann haben wir Indianapolis. Ja, du hast alles gesagt. Ne? Deswegen mal einfach weiter. Du warst Indianapolis at Tennessee. Und da hat AJ Brown das Spiel früher verlassen. Deswegen ist dieses Spiel für mich auch sehr schwer bewertbar tatsächlich. Ne? Westbrook ist dann reingesteppt und hat seinen Part übernommen. Also wenn Brown fehlt, dann könnte er 1-1 die Rolle übernehmen, aber da wäre ich auch wieder vorsichtig, weil man hat eben nicht dieses gesamte Spiel als Sample Size, sondern wieder nur, da musste im Spiel was umgestellt werden, dies und jenes, und man weiß es nicht genau. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Und
ich frage mich eigentlich nur, warum Julio Jones das also Ende dritte und dann das ganze vierte Viertel verpasst hat. Also er stand fast gar nicht mehr auf dem Platz. Also da frage ich mich wirklich, Injuries kamen gar nicht, es sind nicht aufgepoppt. Also er war nicht verletzt, hat einfach nicht gespielt. Da frage ich mich wirklich, was da Sache ist, was da passiert ist. Aber ich hoffe mal, dass nächste Woche Julio Jones, weil AJ Brown Hamstring ist natürlich eine tricky Verletzung. Ne? Also AJ Brown kriegst du jetzt nicht verkauft mit dem Hamstring. Wenn du Pech hast, fällt er jetzt erstmal 1-2 Wochen aus. Und wenn er zurückkommt, ist er High-Injury-Gefahr. Also von daher AJ Brown, wow, sieht nach einer enttäuschenden Saison aus. Julio Jones könnte davon auf jeden Fall profitieren, wie ich gerade gelernt habe. Also von daher Julio Jones, vielleicht so ein sneaky Buy-Low-Kandidat.
Ja, fair. Apropos Buy-Low-Kandidat, was sagst du zu Jonathan Taylor? Ist der immer noch ein Buy-Low für dich?
Ah, viele Jonathan Taylor-Fragen bekommen im Discord-Channel. Naeem Hines hatte mehr Snaps. Naeem Hines natürlich mehr Routen gelaufen, hatte 6-1 Targets. Jonathan Taylor nur 10 Carries. Ist genau das Gegenteil passiert, was ich eigentlich gedacht habe. Ich dachte mit den 2 verstauchten Knöcheln von Carson Wentz laufen sie erstens mehr und Jonathan Taylor sieht mehr Checkdowns. Ist beides nicht passiert. die Concerns werden größer, sagen wir mal so. Ich bin immer noch relativ selbstbewusst, ja, dass er so ein Borderline Running Back 1 ist, so ein Jonathan Taylor, kind of, ja. Also er sieht halt nicht viel im Receiving Game, ist aber ja halt der Rushing Leader. Gut, Gibson, muss ich dazu sagen, ist ja der klare Leadback auch in Snap-Zahlen. Das sieht er da, ja, ist da eher gleich bei Taylor und Hines. Also von daher, ich bin da ein bisschen off, muss ich sagen, mittlerweile. Ne, also 55 Snaps im ersten Spiel, 45 im zweiten, 48 im dritten, also das sieht einfach nicht geil aus, aber er selber sieht eigentlich ganz gut aus, sieht ganz explosiv aus, hat ja auch die Goal-Line-Touches in Woche 2, aber man kann da momentan der Offense einfach insgesamt nicht trauen, ne? Für mich ist er eher so ein Running Back 2 als ein Running Back 1.
Ja. Ja, für mich ist er immer noch der bei Low, weil ich glaube, das Gamescript sprach einfach nicht für ihn. Hat trotzdem noch einen soliden Floor. Ne? Ich glaube, das war sein Floor jetzt auch. Die letzten beiden Wochen war es ja nicht ganz so gut. Und von daher geht's bergauf. Also, aber verstehe das natürlich alles. Und
wenn er so die Joe Mixon-Zahlen sehen würde, ne? Diese 20 Carries, 22 Carries, 18 Carries. Ja. Aber es werden halt immer weniger. Ne? Erste Woche 17, zweite Woche 15, dritte Woche 10. Ja, ist auf jeden Fall concerning, ne? Nächste Woche gegen Miami, dann gegen Baltimore. Sind jetzt auch nicht so die geilsten Matchups, glaube ich.
Ja, kommen wir zum Receiving Core. Also Michael Pittman ist es, würde ich sagen. Der ist der Wide Receiver 1, Whopper von 0,39, Nummer 5 aller Wide Receiver, 12 Targets, 125 Air Yards. Yo, und er sieht auch First Down und Touchdown Targets. Also ich glaube, Michael Pittman ist der einzige Receiver, den man da braucht, und das war's.
Ja, absolut. Zach Pascal, muss man sagen, 7 Targets, ne? Nur 2 Receptions, 31 Yards. Ist ein desperate Flex-Spieler. Wenn man auf Wide Receiver ganz, ganz schlecht aufgestellt ist, wäre ich in der 14er-Liga auf jeden Fall auch ein Waiver-Kandidat. Aber ja, Pittman auf jeden Fall die klare 1. Safe.
Dann haben wir New Orleans at New England und wow. Also, ja, ich habe mir aufgeschrieben, dropped Callaway. Weiß nicht, ob ich das so bestätigen kann. Also, ja, ich glaube schon. Callaway hat einen Touchdown gemacht, einen guten Tag, hat dadurch seinen Tag gerettet. Also in so Minus-PPA-Ligen zum Beispiel, in tiefen Ligen, würde ich ihn jetzt aufgrund der Effizienz daneben behalten. Aber wo reines Volume zählt, also in ganz normalen Ligen, in Half-PPA, PPA, würde ich sagen, ihr könnt Marcus Callaway droppen.
Ja, das Verrückte ist ja, dass Callaway der klare Wide Receiver 1 ist, ne? Also in Sachen Snaps, in Sachen Routes Run, in Sachen Targets. In den ersten 3 Wochen die klare 1. Also mit Abstand die klare 1. Es ist aber irgendwie so eine, ja, James Winston ist so ein Game Manager. Ja? Also James Winston ist ja, also außer beim Touchdown, war natürlich James Winston in Hochform. Ja. Vielleicht hat er auch gesehen, dass der Defender Callaway gehalten hat und wusste, dass eine Flagge kommt. Ich weiß es nicht. Könnt ihr euch selber jetzt ausrechnen, aber es ist in der Game-Manage-Offense irgendwie, es ist nicht explosiv. James Winston ist für mich genauso ein Drop-Kandidat, also ich würde James Winston auf gar keinen Fall nächste Woche streamen oder ist für mich kein Streamer in dem Sinne, von daher ist die ganze Offense ist halt nicht sexy. Kamara ist quasi der Einzige, den du starten kannst. Troutman ist natürlich auch eine reinste Katastrophe, ne? Also ist der Snap-Leader unter allen Tight Ends, ganz klare Sache, auch läuft auch die meisten Routen, hat aber nur ein Target gesehen, weil diese Offense einfach auch nicht produziert, ja, sie wirft einfach nicht viel. James Winston hat wirklich eine Low Percentage, was so Würfe angeht, ne? Also das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erwartet hatten, ja? Also in der ersten Woche hatte er 20 Passing Attempts, in der zweiten Woche 22, in der dritten Woche 21, also what the fuck, ja? Das ist wirklich crazy. Nächste Woche gegen die Giants, das wird ein absolutes, ja, punktarmes Spiel, also von daher, ich würde da nur Kamara starten, vor allem gegen diese Secondary ist Callaway auf jeden Fall auch kein Spieler, den du aufstellst, danach gegen Washington, also Callaway, ja, wenn du den droppen kannst für jemanden, der Sneaky Upside mitbringt, vielleicht für einen Beasley oder was, don't blame you.
Ja, genau, das passt, glaube ich, auch ganz gut von der Range. Dann haben wir das New England Backfield und ich frage dich, was ist da los? Brandon Bolden hat nur einen Touch weniger als Damien Harris. Ist das dem Gamescript geschuldet oder siehst du da irgendwelche, wie hoch ist der Panikfaktor?
Ja, der Panikfaktor ist tatsächlich bei mir gar nicht so hoch. Der war ja bis Woche 3 in Sachen Carries ein Top 5 Running Back. Ja. Also in der ersten Woche hatte er 23 Carries, in der zweiten Woche 16 Carries. Der war ganz oben, was Opportunity Share angeht. Ich glaube, das war Gamescript und er hatte eine Verletzung am Finger. Ich glaube, das hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen limitiert. Plus natürlich eine gute Defense mit den New Orleans Saints. Alles irgendwie so eine Mischung aus allem, für mich ein Buy-Low-Kandidat. Mit der Ansage, dass sie nächste Woche gegen Tampa Bay spielen. Ne? Also da kannst du ihn quasi nicht aufstellen. Vielleicht dann Woche 5 gegen Houston, Woche 6 gegen Dallas, Woche 7 gegen die Jets. Vielleicht in Woche 5 bei, also günstig kaufen, vielleicht nächste Woche noch abwarten. Dann geht der Wert wahrscheinlich noch ein bisschen runter. Aber für mich ist er auf jeden Fall auf der Liste, ne, für Buy-Low-Kandidat, weil er meiner Meinung nach der Leader ist und James White fällt ja wahrscheinlich auch aus. Und ich hoffe, das hat mehr mit der Verletzung zu tun gehabt bei Damien Harris als mit seinem Skillset, weil Bolden ist jetzt kein Gamechanger. J.J. Taylor, ich weiß, du magst ihn, glaube ich, ganz gerne, aber hat jetzt auch nicht wirklich stattgefunden. Ein Carry, zwei Receptions. Also ich glaube, das wird schon mehr Richtung Damien Harris wieder gehen. Und ich glaube, das war mehr Gamescript und mehr Verletzungen als alles andere.
Mit J.J. Taylor habe ich gar nichts am Hut.
Okay,
habe ich aber verwechselt.
Ich glaube, das war Adrian dann oder so.
Es kann sein, ja. Stevenson fand ich auch ganz geil, aber der ist ja auch...
Aber der könnte natürlich jetzt davon profitieren, dass James White ausfällt. Vielleicht aktivieren sie ihn und dann könnte er vielleicht bei Damien Harris sogar wieder reinfressen. Aber wie gesagt, warten wir mal nächste Woche ab. Ich glaube, nach nächster Woche kann man Damien Harris ganz gut kaufen.
Also genau, ich glaube, es war halt Gamescript abhängig, was es dann nächste Woche gegen Tampa Bay wieder sein wird, weil sie mehr werfen werden. Und von daher... passt das schon. Dann haben wir Miami at Las Vegas und im Moment würde ich wahrscheinlich so ein paar Trade-Angebote für Jalen Waddle raushauen mit diesem Video, wo er den Safety fängt und einfach sagen, ey, der kann gar nichts oder so. Das nehmen bestimmt viele an. Also ich würde sagen, ich habe erstmal gelacht, als ich dieses Play gesehen habe, aber ich würde sagen, es startet Waddle. Er ist für mich der Wide Receiver, den man in Miami ownen sollte. Wenn er die Volume mit Jacoby Brissett weiter sieht, dann ist es für mich auch kurz egal, in welcher Offense er da spielt, weil dann ist er für mich, dann killt die Volume einfach, ne?
Ja, Brissett hat die Sache ganz gut gemacht, ne? Kann man nicht anders sagen. Also war natürlich auch, die haben sehr viel den Ball geworfen, 49 Mal den Ball geworfen, 32 davon angebracht. Also Brissett auf jeden Fall mit so einer kleinen Ganzlinger-Mentalität, auch ein geiler Typ, wie ich finde, auch in meiner Zeit dann und so, richtig cooler Motivator und so. Ah, cooler Typ, ich mag den irgendwie. Aber ja, klar, ich meine, wenn Waddle da den höchsten Target-Share bekommt, dann muss man es immer auf der Rechnung haben. Wenn man 13 Targets bekommt, muss man es immer auf der Rechnung haben. Für mich auch der Playmaker in dieser Offense. Aber schwierig, Woche für Woche zu starten. Ne? Also das ist schon schwierig in dieser Offense von Miami, ja, die nicht wirklich explosiv ist. Also ich weiß nicht, also gegen Indianapolis nächste Woche, ob ich den da aufstellen würde, dann Woche 5 gegen Tampa Bay, das ist sehr, sehr unsexy vom Matchup her, ne?
Ja, es ist halt auch ein bisschen schade, dass die Jalen Waddle da so kurz einsetzen. Ich muss mir gerade den A-Dot angucken. Ein A-Dot von, also Average Depth of Target, durchschnittliche Target-Tiefe von 3 Yards. Das heißt, 3 Yards von der Line of Scrimmage weg wird er angeworfen. Wenn sie ihn noch ein bisschen tiefer da laufen lassen, auch mal Medium Routes und vielleicht auch mal eine lange Route, dann wird es noch besser mit Jalen Waddle. Und darauf beruht so ein bisschen auch meine Hoffnung. Aber trotzdem, Volume kills für mich. Und ja, wir werden sehen. Also, es ist für mich keiner, für den ich die Andrew Hopkins jetzt abgeben würde. Ne? Aber...
Hier kam gerade die Frage wegen Will Fuller und dann auch die Frage von Olala Ribéry, war der nicht direkt verletzt? Er hat sich kurz verletzt, kam aber dann wieder. Also das kann man nicht als Sample Size nehmen, dass er jetzt irgendwie 3/4 raus war oder so. Der kam relativ schnell zurück. Ja, Will Fuller hat halt nur 6 Tages gesehen und Waddle halt irgendwie 13. Von daher ist das ja relativ eindeutig, wer da die präferierte Option ist. Devonta Parker ja auch mit einem relativ miesen Drop, also hätte den gefangen, wäre die Air jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen schöner gewesen. Also ja, ich würde sagen, es ist zurzeit eher Waddle. Danach dann Parker und Fuller teilen sich das so ein bisschen, aber wirklich aufstellen, wirklich sexy finde ich davon tatsächlich kein krasser Bounceback von Mike Gesicki. Ne? Ich hatte ja in Woche 1 gesagt, drop den, weil er einfach kein Teil der Offense ist. Mit Tua, zumindest war er das nicht, jetzt mit Jacoby Brissett, 12 Targets, 10 Receptions, 86 Yards, what the fuck. Also vielleicht doch wieder ein Waiver-Kandidat, ich weiß es nicht, ist halt Tight End Landscape, aber den Shot kann man mal wagen. Ne? Ich mein, also wie gesagt, erste Woche 3 Targets, zweite Woche 6 Targets, das ist einfach zu wenig. Aber jetzt mit 12 Targets ist er wieder zurück auf der Karte auf jeden Fall. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und ja, Running Back Situation, es ist Gaskin, sonst gar nichts. Aber es reicht wahrscheinlich irgendwie nicht, um ja so ein Running Back 2 mit Upside zu sein oder auf der Flex mit Upside. Dazu ist einfach die Offense etwas zu schlecht. Und aber Gaskin, wenn man den hat, stellt man den wahrscheinlich desperate-wise trotzdem aus. Ne? 13 Carries, 65 Yards, 3 Receptions, 9 Yards. Aber die Offense ist einfach nicht explosiv genug.
Ja, ich würde ihn jetzt auch nicht irgendwo auf die Receiver-Flex stellen oder so. Auf Tight End muss man gucken, was für Matchups der hat. Das ist wie immer Matchup-abhängig. Und ja, aber schön zu sehen auf jeden Fall, ja, dass er da Leistung zeigt. Dann haben wir die Gegenseite. Kenyon Drake, würde ich sagen, kann man schon fast droppen, ne? Also Kenyon Drake ist jetzt ist keiner, den ich aufstellen würde in den nächsten Wochen, egal bei welchem Matchup. Sollte man, die viel spannendere Frage für mich ist, sollte man Peyton Barber aufnehmen, solange Josh Jacobs verletzt ist?
Ja, sollte man auf jeden Fall. Kenyon Drake ist für mich kein Drop-Kandidat. Also in der ersten Woche hat er 11 Touches, zweite Woche 12 Touches. Dritte Woche wieder 11 Touches. Das ist so halt diese Jamal Williams Desperate Wise Flex Option. Ne? Ist kein Strong Start oder sowas, aber in PPR zum Beispiel.
Da sehe ich aber Jamal Williams schon deutlich davor tatsächlich als Kenny.
Ja, für mich ist es ungefähr eine Range tatsächlich. In PPR durchaus interessant, aber ich würde den jetzt nicht unbedingt um jeden Preis irgendwie droppen. Für mich ist es halt super überraschend, dass der einfach, ich glaube, der kriegt ja, was so Running Back Geld angeht, das 15. meiste Geld auf der Running Back Position. 5,5 Millionen ja, garantiert Millionen. Nächstes Jahr. Also ja. Und dann hat Peyton Barber irgendwie den hohen Workload. Also ja, Coach ist halt, ne? Also man blickt halt nicht durch, man versteht es einfach nicht. Ne? Also dann hättest du auch off the street einfach Barber holen können von Anfang an und gibt ihm halt 23 Carries, 111 Yards, einen Touchdown. What the fuck, ne? Keine Ahnung, hättest du auch einfach Giovanni Bernard holen können anstatt Drake, dann hättest du dieselbe Production gehabt. Also crazy, was Coaches teilweise machen. Überrascht mich auf jeden Fall krass, dass Kenyon Drake einfach nur der klare Receiver ist, halt so ein James White, Jamal Williams Verschnitt. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber droppen würde ich den nicht.
Okay. Dann haben wir die Receiver. Also Bryan Edwards ist immer noch klar der Nummer 1 Receiver in Real NFL. Leider überträgt sich das nicht in Fantasy. Bisher auch tatsächlich viele schlechte Matchups gesehen, jetzt am Wochenende ja auch wieder. Gegen, wie heißt der, Byron Jones, ne, wenn ich richtig liege. Und von daher, ja. Oder Xavier Howard eben, je nachdem, wen er da gesehen hat. Aber wenn das Spiel irgendwie eng wird, auf der Kippe steht, dann vertraut Carr ihm. Und ich glaube, auch wenn es bessere Matchups gibt, dann wird es besser mit ihm. Aber im Moment kann man ihm auch nicht vertrauen. Aber kann man, glaube ich, auch keinem der Las Vegas Wide Receiver. Henry Ruggs für mich ja letzte Woche ein klarer Sell-High. Jetzt Renfrow natürlich, wenn man ihn hat, in Sell High. Und im Moment möchte ich davon tatsächlich keinen starten, außer in meines PPR-Ligen starte ich Bryan Edwards, aber sonst nicht.
Und Dan Waller bei Low, ne? Zweite Spiel in Folge mit nur 7 Targets, 5 Receptions, also Back-to-Back-Wochen. Bisschen wenig, ne? Aber ja, Dan Waller bei Low ist klarer Top 3 Tight End Rest of Season.
Genau, deshalb sind die Receiving Options, die Wide Receiver halt auch ein bisschen ja, lower, weil es da eben noch Darren Waller gibt. Dann, wen haben wir noch? Wir haben als nächstes New York Jets. Die waren zu Gast in Denver bei den Broncos. Und ja, wenn Elijah Moore eine Verletzung hat, dann Jets einfach nein.
Ja, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Ich bin ganz klar bei Corey Davis. Hatte wieder, also führt das Team ja gnadenlos in Targets an, deswegen bin ich ja einfach bei ihm. In der ersten Woche 7 Targets, jetzt wieder 10 Targets. Also Corey Davis ist für mich da der Guy to own. Hat jetzt in dem schweren Matchup immerhin 6,6 Fantasy-Punkte gemacht. Das ist jetzt nicht viel. Aber immerhin hat er ja 10 Targets. Jetzt gegen Tennessee, Atlanta, für mich ein klarer Start. Von daher weiß ich.
Die Frage ist, hätte er die Jets in Targets angeführt,
wenn er nicht. Ja, immer dieses hätte, wenn wäre, ne? Was weiß ich. Also ich kann ja nicht, weiß ich nicht. Also, was dann passiert wäre. Letzte Woche hast du es auch schon gesagt, irgendwie mit Elijah Moore, wenn dann und so. Also,
ja, letzte Woche hatte er mehr Targets.
Für mich einfach also. Corey Davis safe die Nummer 1 und den will ich haben. Vor allem gegen Tennessee und vor allem auch gegen Atlanta.
Ja, letzte Woche hatte Elijah Moore mehr Targets und dadurch auch generell mehr Targets als Corey Davis.
Aber nicht durch die Season durch. Ne? Also, letzte Woche, hast du recht, war es dann 8-5, aber in der ersten Woche war es 7-4. Von daher. War jetzt der Tiebreaker und da ist jetzt 10-6 vorne. Aber gut, also ne, ich bin da klar bei Corey Davis.
Ja, ich will keinen haben, das inkludiert übrigens auch Michael Carter. Jets Running Back bin ich raus, ja. Auch wenn Michael Carter so, wobei es sieht auch nicht ganz so aus, als würde er übernehmen, weil Ty Johnson da ja irgendwie noch immer der Leadback ist, aber ich glaube schon, dass er sich über kurz oder lang durchsetzen wird, da Michael Carter, aber naja, bin ich
ja, aber was, raus, was aus den genannten Gründen. Was Touches angeht, ist Michael Carter klar vorne, ne? Also mit 11-4 Touches klar vorne, aber es war klar, hatte ich auch letzte Woche gesagt, ne? Michael Carter wird das Back, wird jetzt übernehmen. Trotzdem ist er nächste Woche, also letzten Spieltag kein Start, nächste Woche kein Start, darauf die Woche kein Start, aber vielleicht Woche 6 oder sowas, da könnte man langsam mal auf Michael Carter schielen, aber ist für mich auf jeden Fall ein Buy-Low-Kandidat, Michael Carter weiterhin und wenn er auf dem Waiver ist, natürlich holen, ne, safe, der wird jetzt die Saison auf jeden Fall noch kommen, aber zurzeit nicht startable.
Ja, dann sind wir bei den Broncos. Bei den Broncos ist Tim Patrick ein interessanter Kandidat, weil Tim Patrick den höchsten Whopper in Denver hat mit 0,63, also Weighted Opportunity Ranking, das heißt Rating, das heißt Target Share und Air Share bewertet. Ich denke, er und Sutton werden sich abwechseln mit guten Wochen, jetzt wo Hamler out ist. Ne, da gibt's ja nur noch die beiden und Noah Fant und Albert O eben im Receiving und ich glaube, da sind die beiden schon die besten Optionen, deswegen ja, Tim Patrick und Sutton, ich glaube, die bieten beide einen soliden Floor und sind beides, haben beide Flex-Appeal und Courtland Sutton sogar natürlich noch viel mehr.
Ja, Denver ist halt eine Offense, die sehr über das Running Game kommt, ne? Mit Melvin Gordon und Javonte Williams, wo Melvin Gordon jetzt diese Woche echt geil aussah. Also, er hatte Touches, sagen wir so, ne? 18 Carries, 61 Yards, ein Touchdown, eine Reception für 21 Yards. Hatte damit auf jeden Fall, ja, 19 Touches, was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Javonte Williams mit 15 Touches, also klar, outtouched. Ja, deswegen, also sie bleiben, sind halt relativ konservativ, sie laufen viel, haben das Spiel, sind natürlich auch das Spiel ausgelaufen, ne, gegen die Jets, was man natürlich gegen die Jets halt so macht. Aber moving forward für mich, klar, Sutton, ich sehe da eine Monster-Saison für Sutton.
Ja. Sehr gut, dann sind wir in Los Angeles, Tampa Bay at Rams. Ja, Mike Evans weiterhin der beste Whopper, diesmal kein Touchdown, irgendwie keiner. Running Backs kannst du sowieso alle droppen, weil die hatten jetzt überhaupt keine Schnitte, weil sie auch zurücklagen. Also Rojo ist für mich sowieso ja unspielbar gewesen, Leonard Fournette da noch, wenn der Running Back to own, aber ich würde, ja, ich finde da auf jeden Fall geilere Optionen und sei es ein Cordarrelle Patterson. In Cordarrelle Patterson würde ich tatsächlich über Leonard Fournette starten, da bin ich ganz ehrlich. Deshalb Tampa, ja, bei den Receivern ändert sich ja nichts, sind alle mal ganz gut und Mike Evans für mich da weiterhin die Nummer 1, aber das ist dann eben auch wieder Matchup-abhängig wie immer. Ja, was sagst du?
Ja, mit AB wieder zurück, dann irgendwann ist für mich halt immer noch Godwin die Eins, aber da kann man sich auch stundenlang drüber streiten. Man muss nur beachten, dass Giovanni Bernard hatte 9 Receptions für 51 Yards und Touchdown, ja, aber das war größtenteils Garbage Time, die meisten Receptions und auch der Touchdown war Garbage Time, also nicht vom Waiver Wire holen für mich. Für mich immer noch Fournette, derjenige, den ich da am meisten haben will, aber natürlich enttäuschen, ne? Ich war ja ziemlich hoch bei Fournette. Ja, schade, dass die da irgendwie so gar keine Chance hatten gegen die Rams, die haben das ja nicht einigermaßen, nicht ansatzweise close gehalten, das Spiel. Von daher, es war quasi ein Blowout, ne? Am Ende halt noch der Touchdown in Garbage Time. Aber die hatten ja gar keine Schnitte gegen die Rams. Von daher, von nett derjenige to own, aber natürlich sexy ist das da alles nicht im Backfield.
Ja, dann die Rams. Also ich würde einfach sagen, Sonny Michel, ne? Startet den, solange Daryl Henderson out ist. Das ist, denke ich, ganz klar. Dann bei den Receivern auch Cooper Kupp, Monster-Saison. Denkst du, das setzt sich sofort?
Erstmal kurz zu Sonny Michel, warum er den starten soll, weil er 20 Carries hatte und 3 Receptions, also das ist ein ganz klarer Leadback. Jake Funk nur 1 Carry, von daher startet Sonny Michel, solange er out ist, vollkommen richtig. Ja, Cooper Kupp, brutale Saison bisher, ne? Also unfassbar, was der macht, also wirklich überraschend auch für mich, dass er da so komplett dominiert, vor allem auch gegen Robert Woods, dass Robert Woods da gar keine Schnitte hat, also Wide Receiver 1 Cooper Kupp, ne? Erstes Spiel 10 Tage, zweites Spiel 11, drittes Spiel 12, da hat er jetzt schon 5 Touchdowns in 3 Spielen, also wahnsinnig, was er da abliefert. Ja, für mich eigentlich eher die Frage, was machen wir mit Robert Woods? Ne? Das fragen sich wahrscheinlich einige. Ist der ein Spieler, den du jetzt erstmal einfach nur hältst? Ist das ein Spieler, den du günstig kaufst? Weil Target Share ist nicht wirklich da. Ne? 4 Targets im ersten Spiel, 9 Targets im zweiten Spiel, 6 Targets im dritten. Jetzt kommt Arizona, Seattle, 2 geile Matchups. Ist das eher ein Buy-Low für dich oder eher ein Hold?
Es ist ein Hold. Also ich würde nicht hingehen und sagen bei Low, weil es ist auch für mich überraschend. Wir dachten ja eigentlich, oder ich dachte zumindest, dass es genau umgekehrt in den Rollen wird. Ne? Aber es ist ein Hold für mich. Keine Ahnung. Ich zu Van Jefferson ändert sich übrigens nichts. Ne? Der hat nichts verloren durch die Sean Jackson, der ja da irgendwie einige Jahre zum Touchdown gemacht hat. Also kam irgendwann rein und hat einfach losgelegt wie die Feuer. Vielleicht geben sie ihm dadurch nächste Woche mehr Snaps und alles, das kann sein. Aber dann verletzt er sich wieder im Hammy und keine Ahnung. Ich glaube, Cooper Kupps, Kupp, Woods und Van Jefferson laufen eben ähnlich viele Routen und ich glaube, das sind eben, die profitieren davon, dass die Rams auch mehr 11 Personal Spread, was auch immer, spielen. Und von daher wird das weiter so sein. Die Frage, die sich mir immer noch stellt, ist, wie frisst Van Jefferson in Robert Woods rein? Ich glaube, eher weniger tatsächlich. Ich glaube, Woods erlebt irgendwann wieder ein Bounceback und wird ein solider Wide Receiver, deswegen würde ich nicht verkaufen, aber auch nicht kaufen, weil das Risiko tatsächlich immer noch groß ist, dass es eben nicht passiert mit Jackson und Van Jefferson. Ich würde einfach halten.
Brandon Cooks oder Robert Woods?
Ja, Brandon Cooks.
Okay, okay. Ja. Odell Beckham oder Woods?
Dann bin ich natürlich auch bei Odell Beckham.
Claypool oder Woods?
Claypool.
Pittman oder Woods? Nee, du hast schon gesagt. Ist vorbei. Okay. Pittman oder Woods?
Da wird's schwierig. im Moment auch Pittman tatsächlich, ja.
Okay, ich habe Woods über allen. Ich würde Woods nehmen.
Okay,
Weil ich einfach, diese Offense ist einfach mega brutal und also einfach explosiv, einfach gut. Kann die Hoffnung nicht aufgeben, weil Woods einfach auch ein guter Wide Receiver ist. Ich hoffe, dass sie da, ja, jetzt mal langsam anfangen, da Wege zu finden, den einzusetzen. Für mich ist Woods einfach zu gut, dass man den jetzt irgendwie abgibt für einen Claypool, der einfach wenig Opportunity sieht, wenn alle fit sind. Deswegen bin ich da eher bei Woods. Aber klar, Cooks ist natürlich tricky. Habe ich natürlich extra gesagt. Ha? War es nicht richtig?
Ja, Claypool sieht auch, wenn alle da sind, Opportunity. Vor allem auch Skillplays, First Down Targets und Touchdown Targets, also alles, was für den Upside Bowl relevant sein könnte an dieser Stelle. Aber auch ohne First Down Plays sieht der immer noch Opportunity in der Offense.
Ja, ich meine, 14 Targets in zwei Spielen, weil Deontay war ja out, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erwarte. Ich meine, Woods war auch nicht viel besser, ne? Deswegen war das so die Range, die ich jetzt eingeschlagen habe. Aber ich denke schon, dass Claypool ordentlich was verlieren wird, wenn Deontay wieder da ist. Deswegen bin ich eher bei Woods. Ja, lange Rede ohne Sinn. Für mich ist Woods eher ein Buy-Low-Kandidat, weil ich hoffe, dass sie den besser einsetzen werden in Zukunft. Und die Offense ist einfach brutal gut. Ne? Und da will ich eher Shares in dieser Offense haben, als jetzt irgendwie bei den Texans, obwohl Cooks natürlich da klarer Air-Yard-Leader ist, klarer Target-Share-Leader. Das ist auf jeden Fall so eine Range, die ich auf jeden Fall anvisieren würde. Ne? Cooks und Woods, das ist schon sehr, sehr close. Aber danach Claypool ist für mich klar Woods auf jeden Fall.
Dann haben wir Seattle at Minnesota und ja, für Fantasy ein guter Tag, für alle DK Metcalf-Owner, für alle Real-Life-Seattle-Fans irgendwie die Erkenntnis, dass ihr echt scheiße seid, aber für Fantasy ist es ja super. Also die Seahawks-Offense bestand ja schon immer so ein bisschen aus auf Wilson hoffen und jetzt ist Wilson halt auch schlecht und dementsprechend geht halt gar nichts in Seattle, so habe ich so das Gefühl, aber für Fantasy ist es okay, ne? Weil DK Metcalf hat über 100 Yards einen Touchdown gefangen, Whopper, Wide Receiver 6, also da ist natürlich dann die Frage, wie viel Einfluss hatte Tyler Lockins Verletzung auf die Volume von DK Metcalf?
Das war ja relativ spät, glaube ich, die Verletzung, ne? Ich meine, dritte Quarter oder sowas. Ja, hat wahrscheinlich trotzdem Einfluss gehabt auf jeden Fall, ne? Also Lockett mit 4 Receptions für 31 Yards hat jetzt halt sein erstes Stinkerspiel, aber du stellst trotzdem Metcalf und Lockett jede Woche auf, du kommst gar nicht drum rum. Ja. Also beide haben so viel Upside, haben so ein riesen Ceiling, da kommst du nicht drum rum. Chris Carson, wieder für mich überraschend, dass der, obwohl, was heißt überraschend, aber er sieht nicht so viele Carries, wie ich gedacht habe. In der ersten Woche noch 16, zweite Woche nur 13, dritte Woche nur 12, aber er macht halt die Touchdowns, er ist halt der Goal-Line-Back, aber er sieht irgendwie zu wenig Carries, ja, das finde ich ein bisschen tricky. Aber ja, die Offense stockt so ein bisschen, ich bin halt Giants-Fan, deswegen finde ich halt nicht, dass die scheiße sind. Ich wäre froh, wenn ich so eine Offense hätte. Aber ich glaube, das liegt einfach auch viel am Play-Calling, am Game-Management, ne, an den Fourth-Down-Ausspielen und so. Wenn sie da ein bisschen aggressiver wären, glaube ich, wird das auch alles ein bisschen besser aussehen.
Wenn Chris Carson verletzt ist, Alex Collins?
Ja, ich denke schon. Alex Collins sah ganz gut aus, ne? Also letzte Woche in seinen Touches, diese Woche in seinen Touches, der sieht ganz gut aus. Also Travis Homer ist einfach auch eher der Receiving Back und Alex Collins dann der Rushing Back. Ich glaube nicht, dass das so ein Workhorse Kind of Spieler ist, Alex Collins. Ich glaube, das wird sich das dann teilen mit Homer. Aber ich wäre klar bei Collins, ja.
Ja, okay. Ja, die andere Seite, boah, also was soll man zur anderen Seite sagen, ne? Delvin Cook halt, ändert sich nichts in der Evaluation, dann also, bei den beiden Wide Receivers auch verletzt. Nicht. Genau, Delvin Cook und Alexander Mattison natürlich auch, weil Alexander Mattison hättet ihr vorher wahrscheinlich noch vom Waiver hier und da aufnehmen können. Ich habe ihn einmal aufgenommen und vergessen, ihn aufzustellen. Das hat mich sehr schwer getroffen, weil ich dadurch das Matchup auch quasi in dem Sinne verliere. Also ihr verliert nie das Matchup. Ja, ihr verliert nie das Matchup, weil er einen Spieler nicht aufstellt. Das ist immer das Gesamtkonstrukt. Aber hätte ich die Punkte gehabt, hätte ich gewonnen. Und das war echt dumm von mir. Deswegen auf sowas dann auch immer achten. Ja, genau. Also wenn Cook out ist, dann spielt Madison. Und vice versa, wenn Cook fit ist, dann spielt Cook. So, dann Receiver Thielen Jefferson. Immer auch für mich weiterhin Every Week Starter. Dann das Einzige, was ich für mich so ein bisschen, ein Fragezeichen ist, das ist so Tyler Conklin und KJ Osborne. Ne? Das sind, also Tyler Conklin habe ich ja mal als Talent empfohlen, das war glaube ich nach Woche 1. Jetzt hat er endlich die Volume gesehen und ich glaube, er wird sich die Wochen abwechseln mit KJ Osborne, die beide dann Boom-Bust-Optionen in Minnesota sind und ja, die anderen spielt
ja
halt.
Ja, also es ist Jefferson und Thielen, den dritten Receiver konstant einzubinden, schaffen die nicht. Also es ist eine Woche dann Conklin, eine Woche Osborne, ja, da bin ich ganz bei dir. Also es ist Jefferson und Thielen, startet jede Woche safe. Und danach ist halt dann, ja, Boomer Bust.
Ja. Dann haben wir Green Bay at San Francisco. Ist Brandon Ayuk zurück, Raphael?
Ja, ist er. Glaube ich. Ich würde gerne halt mal fragen, Shannon fragen, wie er das sieht, aber die Snaps sehen ja gut aus, ja, also 63 Snaps für Deebo, 60 für Ayuk, Routes waren 42 für Deebo, 39 für Ayuk, Targets 10 zu 6 für Samuel, also ja, er ist zumindest mal wieder die klare 2, sieht auch wieder Targets, hat einen Touchdown gefangen, ist wieder Bestandteil der Offense. Ich glaube, dass das mit fortschreitender Saison wieder Ayuks Nummer 1 Rolle sein wird und ja. Buy low.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch. Deebo Samuel frisst es halt komplett rein. Der hat nur noch einen Whopper von 0,56, ist eben dann so gesehen wieder der Alte. Für mich stellt sich noch die große Frage, was passiert, wenn Trey Lance startet, weil Jimmy Garoppolo ist auch einfach ultra schlecht. Ne? Also, ja, das braucht man ja doch nicht, kann man ja nicht anders sagen. Also deswegen die Frage, wann switchen sie endlich zu Lance? Und dann verändert sich ja, könnte sich das Spiel wieder ganz verändern. Ne? Wen, ja, wie sind seine Reads, seine präferierten Targets auch, was weiß ich, seine Go-To-Guys. Also das ist noch die Frage, die sich mir stellt. Aber, ja, ich würde Brandon Ayuk kaufen, wollte ich ihn ja schon immer, aber ihn wollte ja keiner verkaufen, das war immer mein Problem. Deshalb einfach gucken und Tee trinken.
Was ist mit Trey Sermon? Ist das für dich ein Cut-Kandidat? Weil Elijah Mitchell wird wahrscheinlich nächste Woche zurückkommen. Trey Sermon hatte diese Woche 10 Carries, 2 Receptions. Und der Mann dahinter, und ich hatte das im Livestream ja gesagt, wer weiß, vielleicht ist es ja Kittel dieses Jahr, dieses Spiel der Running Back oder vielleicht auch Ayuk der Running Back. Nein, es war Kyle Juszczyk, ja, mit 5 Carries und 4 Receptions, also 9 Touches von Juszczyk und Sermon, klar, Leadback, keine Frage, mit 12 Touches, aber dass er ihm nicht die Full Workload gegeben hat, sagt, glaube ich, alles, oder? Weil Elijah Mitchell hat es ja letzte Woche gesehen und wenn er wiederkommt, wird Trey Sermon safe auf die Bank verlegt. Also ich habe da null Hoffnung für Trey Sermon, dass da in der Saison noch irgendwas in seine Richtung passiert, es sei denn, es fallen wieder alle aus, aber dass Kyle Juszczyk da 9 Touches gesehen hat, das ist crazy.
Absolut, so ist es. Also Trey Sermon könnte auch droppen und Elijah Mitchell wird nächste Woche wieder spielen, wenn er da ist. Ja, ja, dann haben wir Green Bay. Die Green Bay Receiver, erstmal, keine Ahnung. Also da kann man auch nur Adams von ownen, ne, mit einem Whopper von 1,37, 18 Targets, also bester Receiver der Woche, was die Opportunity dann angeht. Ja, und außerhalb dessen möchte ich da tatsächlich auch keinen haben. Es sind, glaube ich, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich glaube, es sind auch 6, 7 verschiedene Receiver angeworfen worden. Also ich glaube, Aaron Rodgers will außerhalb dessen auch keinen haben. 2, 4, 6, 8 Leute haben neben Devonta Adams mindestens ein Target gesehen. Puh, nein, danke.
Ja, klar. War ja letzte Saison mit Valdez-Scantling ja einfach Boomer-Bust-Wochen. Ne? Und von daher, klar, Adams die 1. Aaron Jones hat seinen Status als Top 7 Running Back, würde ich jetzt schon fast sagen, etabliert, ne, mit 21 Touches, mit Touchdown, 16 Fantasy-Punkte gegen San Francisco, das kann ich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, von daher braucht man keinen großen Takeaway machen. Tonyan ist schon fast droppable, tatsächlich, weil letztes Jahr auch schon nicht geil, hat halt irgendwie total viele Touchdowns gemacht, aber Reception sehr, sehr wenig gehabt, Targets sehr, sehr wenig gehabt. Ja, es wird halt immer weniger, Woche 1 noch 4 Targets, Woche 2 3 Targets, diese Woche nur ein Target, also wenn ihr dann irgendwas, also Pat Freiermuth oder Tonyan, das wäre jetzt so vielleicht die Range, die oder so ein Tight End, der auf dem Waiver Wire ist. Ich wäre da fast schon bei Freiermuth, je nachdem, wie lange dann Juju und Deontay noch ausfallen. Ja. Also das Robert Tonyan, habe ich wenig Hoffnung, dass das noch irgendwas wird.
Ja, also ja, schwierig, weil jetzt auch die Bye-Weeks in 2 Wochen dann kommen. Da muss ja sowieso, also ich werde dann Tight End droppen und einen neuen nehmen. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, wie ihr es macht.
Tonyan wäre auf jeden Fall
so jemand. Das wäre so ein Kandidat, ja, dann könnte man, ja. Genau, ja. Genau, Tonyan wäre so ein Kandidat, den könnte man dann droppen und eben irgendeinen mit einem guten Matchup nehmen und dann sowieso einen anderen aufnehmen für die nächsten Wochen nach der Bye-Week. Jo, dann kommen wir zu Philadelphia at Dallas. Wir haben ja diesmal ein Spiel mehr, was wir behandeln können hier. Das ist ja, siehst du, hat die Krankheit doch was Gutes an sich. ich hatte vor dem Spiel eigentlich ich hatte eine Elliott-Diskussion, weil die Frage war Gibson oder Elliott sozusagen und ich habe gefragt, ob die krank im Kopf sind, wenn die Elliott darüber starten.
Ach, nice.
Weil Elliott war ja mehr oder weniger.
Ich sag nice, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, ich habe gefragt, ob sie krank sind, weil sie Elliott
davor starten. Ach so, crazy. Krass, okay. Dann doch sehr, sehr biased. Ne?
Ja, also die Opportunity, die Elliott da sieht, keine Ahnung, die war vor dem Spiel überhaupt nicht mehr so gegeben, wie ich fand. Er hat einen guten Floor immer noch, aber ein geringes Ceiling. Jetzt durch dieses Spiel, weiß ich nicht, wieder mehr, ne? Ich glaube, er ist trotzdem immer noch dieser, also er hat einen hohen Floor, ganz klar, weil er die Volume trotzdem noch sieht, aber ich glaube, ihm fehlt das Ceiling einfach, dadurch, dass Tony Pollard so viel auf dem Feld
Das
steht.
war ja mein Takeaway von Woche 1, dass er für mich halt kein Top 5 Running Back ist, aber immer noch Top 10.
Ja.
Das war mein Take. Der wird auch bleiben. Ne? Woche 2, 18 Touches, das nehmen wir gerne mit. Plus Touchdown, 17 Fantasy-Punkte. Woche 3 gegen Philadelphia, 20 Touches, nehmen wir gerne mit. 2 Touchdowns, 25 Fantasy-Punkte. Aber dieses Ceiling mit 30 Punkten, 35 Punkten ist halt nicht mehr da, wenn Pollard halt konstant halt seine Touches sieht. Ne? Und Tony Pollard ist halt so ein Jamal Williams kind of, den du halt auch auf die Flex aufstellen kannst. Ne? Also ne, Tony Pollard sieht auch einfach immer gut aus. Der hat irgendwie keinen Run, wo man sagt, okay, war jetzt nicht so gut. Also von daher, Tony Pollard ist einfach auch ein guter Running Back und wieder 12 Touches gesehen gegen Philadelphia. Sieg ist natürlich the guy to own und Sieg zu verkaufen. Ich meine, ich habe jetzt übergelesen, sell high Sieg, aber gegen wen? Wen willst du denn haben? Ich meine, wir haben eine Top 4, ganz klar, mit McCaffrey, gut, der ist verletzt, aber egal. McCaffrey, Henry, Cook, Kamara und danach wird es halt schwierig. Gegen Aaron Jones? Ja, don't blame you, kannst du machen. Gegen Nick Chubb? Weiß ich nicht. Also, Nick Chubb hat auch Kareem Hunt neben sich. Gegen Jonathan Taylor? Nein. Gegen Eckler? Vielleicht, aber Eckler ist jetzt auch nicht derjenige, der jedes Spiel 20, 25 Touches hat. Also, wie willst du Sieg verkaufen? Für mich ist er ein Top 10 Running Back, für mich von mir aus 7 bis 10 Range und von daher. Für mich eigentlich schwer zu verkaufen. Von daher einfach halten und der Floor ist halt immer noch gut.
Okay, ja, ich würde ihn gegen so mixen, JT, Ekeler, Gibson natürlich auch dann verkaufen tatsächlich.
Ja, gegen Gibson auf keinen Fall. Also gegen Gibson auf jeden Fall nicht. Weil da sieht Elliott einfach auch mehr Touches als Gibson.
Dann haben wir die Receiver in Dallas und da waren ja wieder super viele beteiligt, unter anderem auch Tight Ends. Dalton Schultz auf einmal da der Target und Whopper Leader. Also ich dachte ja, Cedric Wilson profitiert von Gallups Ausfall, was er auch getan hat. Klar, Cedric Wilson mit dem zweithöchsten Whopper, 4 Targets. Ja, aber trotzdem ist trotzdem nur ein Touchdown-dependent Flexer und eigentlich sollten da Amari Cooper und CeeDee Lamb die Volume sehen und irgendwie macht es Dalton Schultz. Das hat mich schwer irritiert.
Ja, auf jeden Fall, ja. Für alle Cooper und Lamb-Owner war das natürlich ein Reinfall. Ja, passiert halt mal. Die waren halt früh in Führung, sind das Spiel dann ausgelaufen hinten raus. Also da werden wieder bessere Wochen kommen. Cooper und Lamb sind beides Safe Starts und Schultz, ja, hat jetzt einen Touchdown gemacht, aber Routes Run, Schultz und Jarvin equal mit 20. Also von daher kann das nächste Woche auch schon wieder anders aussehen. Ich kann mich erinnern, bei dem einen Touchdown von Schultz, sind beide, glaube ich, so eine Fade Route gelaufen oder war das eine Out Route? Ich bin nicht ganz sicher, aber der eine rechts, der andere links, also beide dieselbe Route gelaufen. Schultz war halt offen. Von daher kann das auch nächste Woche wieder andersrum aussehen. Es ist eher so ein Committee Tight End, aber Dalton Schultz, je nachdem, wie desperate man ist, kann man ihn auf jeden Fall aufnehmen.
Sehr gut. Dann, ja, ich habe mir nur aufgeschrieben, Philadelphia habe ich mir nur Kopfschüttel aufgeschrieben. Also, ja, keine Ahnung. Weiß es nicht. Im Moment, also ich dachte nach Woche 1 echt, Devonta Smith und Jalen Hurts, das wird ein Duo, was du in Fantasy halt das ganze Jahr über gut begleitet, was sich das ganze Jahr gut begleitet, wollte auch Devonta Smith öfters mal haben. Ja, und diese Woche ist es dann wieder so, da ist Jalen Reagor dann mit drin. Devonta Smith rettet sich noch mit einem Touchdown, hat aber sonst nur 28 Yards irgendwie und Zach Ertz ist auch wieder dabei. Ja, was sagst du zu Philadelphia?
Ja, Devonta Smith ist halt jede Woche ein Flexer mit Upside und bei Low Miles Sanders. Klarer Leadback, ich meine, war jetzt nicht nice, hatte nur 2 Carries und 3 Receptions, also 5 Touches insgesamt. Aber er ist ganz klar vor Gainwell und da werden wieder bessere Gamescript-Situationen kommen. War einfach ein Off-Week für irgendwie alle außer. Ja, für Ertz, der den Touchdown gefangen hat, kleiner Bounceback, aber kann man auch nicht ganz relyen an ihm, ja, da kann man nicht ganz festhalten. Von daher, Miles Sanders bei Low für mich, ganz klar.
Ja, Miles Sanders tatsächlich mit besseren Snapshares, als ich es erwartet hätte. Mal gucken, wie sich das so fortsetzt. Von daher, mir wird gerade eben gesagt, Devonta Smith hatte keinen Touchdown. Kann sein, dass ich hier in unserer Shiny-App bin, wo natürlich auch Strafen mitgezählt wurden. Weißt du, ob ein Touchdown von Strafen
Also Devonta Smith
gegangen
hat drei
ist? Ich
Receptions,
werde das mal gerade
drei
regulieren.
Receptions, 28 Yards, keinen
Keinen
Touchdown.
Touchdown, ja. Dann entschuldigt bitte die Fehlinfo, weil in dieser Shiny-App sind auch Strafen mit dabei, weil wir natürlich da die Opportunity tracken wollen. Und ja, da kann Devonta Smith halt nichts für. Deswegen sorry dafür. Also hat Devonta Smith sogar einen scheiß Tag gehabt. Und dann bin ich ja noch mehr off. Also Entschuldigung. Ja, Aber Miles Sanders hatte mehr vom Spiel als Kenny Gainwell, das ist ganz klar. Deswegen, ja, wenn sich das so fortsetzt, dann muss ich auf deine Seite wechseln. Aber ich bin da ja tatsächlich sehr skeptisch. Aber wir sind mit dem letzten Spiel durch und kommen zu unseren Waiver Wire Targets. Wenn ihr sie nicht jetzt sowieso schon wisst, weil wir alle Spiele behandelt haben. Aber ein Spiel haben wir nicht behandelt. Und da kommt, glaube ich, der größte Waiver Wire Target, das größte Waiver Wire Target diese Woche her. Vor allem für Christian McCaffrey-Owner. Also als Christian McCaffrey-Owner würde ich wahrscheinlich alles reinbuttern, aber Chuba Hubbard natürlich das Nummer 1 Target, weil er jetzt 3 Wochen oder mehr von den verletzten CMC ersetzt.
Ja, ich glaube, es werden maximal nur 3. So hatte ich das auf jeden Fall bei letzter Stand bei Inside Injuries. Die sagen ja, 5 Wochen wäre gut, aber sie halten es realistisch, dass maximal 3 sind, weil Spieler halt früher zurückkommen, als sie eigentlich sollten. Trotzdem, 3 Wochen High-End Running Back 2 Production kostet. Und Mike Davis war letztes Jahr ein Burner auf dem Waiver Wire Target. Der war Running Back 1, also 12. Also, wenn du C-Mac-Owner bist, dann, ja, alles ist halt scheiße. Aber ne? dann hast du keine Möglichkeiten mehr, irgendwie zu reagieren. Aber ja. 50% sehe ich da auf jeden Fall schon realistisch, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie die Liga so ist. Das ist auch immer schwierig. Also wenn ich jetzt in einer aggressiven Liga bin, wo jetzt schon für, weiß ich nicht, für Sony Michel 80 oder Mitchell 90 Dollar gegangen sind, so, ja, dann musst du halt 100 setzen, was willst du machen? Du weißt halt, sonst bekommst du den Spieler halt nicht. Aber ich wäre eher so bei 50%, 60% vielleicht. Ich hätte auch ein bisschen Angst vor Royce Freeman, weil Chuba Hubbard dieses Receiving Upside von Mike Davis letztes Jahr nicht hat. Vielleicht Royce Freeman, ne, sneakt vielleicht ein bisschen rein, tut ihm weh. Aber Chuba Hubbard ist für mich auf jeden Fall ein Running Back 2 und der kostet halt Geld. Und auch wenn ihr zum Beispiel 0-3 jetzt gegangen ist, gegangen seid, wie ich zum Beispiel übrigens, Intro verkackt, sorry. Wer 0-3 gegangen ist, ne, ist nicht nice, aber ihr könnt die Playoffs immer noch erreichen. Und Chuba Hubbard ist auf jeden Fall ein gutes Target für 0-3-Teams, die jetzt irgendwie einen Turnaround hinbekommen müssen, die ja wahrscheinlich irgendwelche Schwächen haben, es sei denn, die sind wie ich 0-3 mit einem sehr, sehr guten Team, einfach unglücklich zweimal verloren, einmal zurecht, aber zweimal sehr unglücklich verloren, würde ich Chuba Hubbard auf jeden Fall auch 50-60% rausknallen, weil du musst jetzt gewinnen. Ne? Also du kannst jetzt nicht 0-4, 0-5 gehen, sondern du musst jetzt von Spiel zu Spiel denken. Und von daher, Chuba Hubbard, da würde ich auf jeden Fall auch einiges rausknallen. Also 60% ist so mein Rat.
Ja, ich hätte 50 gesagt, aber 50 bis 60, da können wir uns wahrscheinlich sogar drauf einigen. Dementsprechend, ja, passt das. Dann, wir haben letzte Woche ja und vorletzte Woche auch schon Cordarrelle Patterson genannt, Michael Carter genannt. Deswegen, sind keine neuen Namen dabei, außer Chuba Hubbard, aber für diese Leute, die festigen sich eben als, also vor allem Cordarrelle Patterson festigt sich bei mir als klares Waiver Wire Target. Michael Carter, wenn er dann übernimmt, auch. Peyton und Barber. Du hast noch wen? Und ja, klar, genau, Peyton Barber, wenn Josh Jacobs dann weiterhin ausfällt, natürlich auch. Und das.
Aber Reihenfolge auf jeden Fall für mich Chuba Hubbard, dann Patterson, Barber und dann, ja, Michael Carter ist wahrscheinlich auch nicht mehr da. Aber wenn er da wäre, wäre meine 2, aber ja, also Hubbard ist auf jeden Fall die klare 1.
Ja, okay, ich hab Hubbard, Patterson, Carter und mit Barber wahrscheinlich dann Barber nach Patterson, je nachdem, wie lange Josh Jacobs ausfällt. Aber ansonsten, ja, eventuell Barber auch dann ganz als Vierter, aber Hubbard und dann Patterson hätte ich. So, dann kommen wir zu den Wide Receivern und ja, wen hast du als Wide Receiver bei Fire Targets?
Ja, Terrace Marshall haben wir, glaube ich, auch jede Woche, aber der ist halt immer noch nicht high-owned. Also, ja, jetzt mit dem Ausfall von McCaffrey könnte da auch ein bisschen was in Terrace Marshalls Richtung auf jeden Fall gehen. Vielleicht die letzte Hoffnung auch für Robbie Anderson-Owner, dass der vielleicht auch was auch davon profitiert. Hat er im letzten Spiel nicht, aber irgendwie die letzte Hoffnung will man da vielleicht nicht aufgeben. Emmanuel Sanders natürlich, klar, zusammen mit Cole Beasley, je nachdem, wer halt noch da ist, kann man ähnlich viel setzen, meiner Meinung nach. Christian Kirk, für mich auf jeden Fall auch ein Waiver-Target, auch die letzten Wochen ja auch gewesen, genau wie Tim Patrick und Brian Edwards. Also da ist nicht viel Neues dazugekommen, tatsächlich.
Ja, Terrace Marshall, ganz klar, Emmanuel Sanders, Tim Patrick, genau, hast du gesagt. Hast du Curtis Samuel genannt? Glaube nicht, ne? Curtis Samuel soll ja für Woche 4 wiederkommen, also ich glaube, diese Washington Offense bringt trotzdem nichts für Curtis Samuel, aber für so ein paar Prozent, keine Ahnung, 2-3% auf Curtis Samuel und darauf hoffen, dass es dann irgendwie so wird wie letztes Jahr, dass er da eine gute Zweierrolle einnimmt neben Terry McLaurin, was Terry McLaurin ja gerade schon nicht tut in dieser Offense. Aber Curtis Samuel wäre für mich trotzdem einer, den ich stashen würde. Nach Tim Patrick tatsächlich und nach Terrace Marshall, aber dann glaube ich sogar vor Emmanuel Sanders, ja.
Ja, ist für mich, ich sag's immer wieder, aber es ist für mich tatsächlich einfach auch eine Suppe. Also Terrace Marshall, Sanders, Kirk, Beasley, Tim Patrick. Also ich würde für alle, ja, je nachdem, wie desperate man ist, 7-10% und dann gucken wir, wie man bekommt. Das ist ja so mein Advice, wenn ich jetzt Spieler eng beieinander habe, dann biete ich halt für alle das gleiche Geld und guck halt, wen ich bekomme. Ist ein bisschen langweilig und irgendwie, aber ist halt einfach so.
Fällt für dich Josh Gordon auch in diese Suppe, wenn er bei KC unterschreibt?
Ja, wenn Josh Gordon spielt, ist er immer, er ist halt irgendwie ein geiler Typ, ne? Also er ist halt ein physischer Wide Receiver, den Chiefs fehlt. Aber ja, wir haben vielleicht auch gedacht, dass er bei den Seattle Seahawks letztes Jahr irgendwas gemacht hat, hat er gar nichts gemacht. Keine Ahnung, wenn man irgendwie eine tiefe Liga ist, aber in der 12er Liga kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den aufnehme. Wenn man eine 14er, 16er, kann man das gerne mal probieren. Ja. Aber ich würde da auch 1% geben und das war's.
Ja, er ist halt mehr so der Sammy Watkins dann von
Ja, genau, und das fehlt denen halt. Ne?
Und das, was das bringt.
Wenn
das
Sammy Watkins sein Upside ist, dann lohnt sich das ja fast gar nicht, den aufzunehmen.
Na. So ist es, genau. Dann haben wir Tight Ends und da bin ich raus.
Ja, gut.
Die mache ich beim Start Sit Saturday. Am Freitag hört ihr meine Titan-Streamer. Titans, die man jetzt kaufen könnte, du hast eben schon gesagt, Pat Freiermuth natürlich. Tyler Conklin ist immer ein Name, den man nennen kann, Boom-Bust-Wochen. Aber sonst würde ich das echt Matchup-abhängig halten. Und
es ist, wir haben ja sehr viele angesprochen eigentlich. Ne? Also Dalton Schultz, Conklin hatten wir ja angesprochen. Wie gesagt, ich will die Position nicht schlechter reden, als sie ist, aber es ist einfach so, wie es ist. Ja. Es ist halt sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden. Wenn ihr einen Top 12 Titan habt, dann spielt ihr ihn halt. Aber ja, das sind so die Optionen, die man auf jeden Fall anvisieren kann. Ich habe euch natürlich wieder Quarterbacks mitgebracht, weil ich euch welche mitbringe, weil ich nett bin. Also Sam Darnold natürlich einfach, muss ich einfach immer nennen. Was soll ich machen? Ja, das ist mein Sleeper-Kandidat. Gegen die Cowboys. Wieder ein safer Start, also Sam Darnold safe holen und Justin Fields gegen Detroit, ich starte den. Ihr könnt mich lynchen, ihr könnt sagen, geh nach Hause, aber ich starte Justin Fields gegen Detroit.
Ja, mich wundert, dass ich nicht so viele Hate-Mails bekommen habe, so von wegen, ey, du hast mir gesagt, starte Justin Fields, starte Daniel Mooney.
Ich habe welche bekommen, also ich habe ja auch einen Start-Sit, hatte ich. Oh, wie fällt mir das jetzt ein? Fields gegen Mayfield, genau. Für mich natürlich eine klare Sache für Fields, aber...
Ja, klar. Ja,
da habe ich dann auch gesagt, kriege ich Liebe für Process over Result und habe ein bisschen Liebe bekommen, aber habe auch ein bisschen Hate bekommen, ja, tatsächlich. Aber Fields für mich Bounceback gegen Detroit.
Ja. Alles klar. Dann gucken wir auf den Donnerstag und der ist super... unsexy, wie ich finde. Also Jacksonville gegen Bengals. Ich glaube, ohne Fantasy wird sich das wieder so ein Spiel, was sich keiner angucken würde. Aber ja, du machst deinen Start-Sit-Channel ja eh noch, Livestream ja eh noch, aber vielleicht für die Leute, die dann schon schlafen, können wir ein paar Namen nennen. Ja, ich weiß nicht. Also James Robinson, Marvin Jones auf der einen Seite, dann vielleicht Joe Mixon, ja, ist die Frage, wer dann fit ist. Ne? Wissen wir schon, ob die Higgins spielt oder nicht?
Ne, wissen wir noch nicht, aber gegen diese, in dem Matchup startet die alle. Also Boyd auf der Flex, Chase und Higgins auf Wide Receiver 2. Also alle natürlich auf ihrer Position, angestammten Position, weil auf der Flex nicht aufstellen, dann behindert ihr den Platz, ne? Um das nochmal zu sagen. Achtung.
Ja, sehr gut.
Aber ich formuliere es trotzdem so, ja, dass Boyd für mich ein Flexer ist und die beiden anderen Wide Receiver Starts einfach wegen dem Matchup safe und ansonsten haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ne? Ja. Müsste passen. Was machst du bei Quarterbacks? Joe Burrow, startest du gegen Jacks und Trevor Lawrence gegen Cincinnati oder Trevor Lawrence off?
Ja, pass auf. Hier, Tommy schreibt ja gerade, glaube Lawrence könnte man streamen. Ja. Und ich habe keinen Bock mehr, mit dem Wochenende zu versauen. Übel.
Ja, der sieht so schlecht aus und wirft so viele Interceptions auch. Für mich ist Cincinnati Bengals, ich habe noch keine heutige Defense gemacht. Ich habe noch nicht alle Matchups mir angeguckt, aber ich glaube, Cincinnati ist ganz sneaky.
Ja, sehr gut. Damit haben wir es. Ich kann endlich wieder auf die Couch. Ich freu mich sehr. Noch ein paar Grip aus Saal reinballern, dann läuft die Sache. Und wir sind durch. Wir hören uns dann Donnerstag. Ihr hört Raphael Donnerstag Nacht. Dann hört ihr noch die räudige Defense, die Raphael machen wird. Und spätestens am Freitag dann entweder live zum Start the Saturday oder am Samstag im Podcast zum Start the Saturday. Bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.